Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Man soll ja nicht besoffen den Besoffenen spielen.
Und ja, nee.
Das wurde mir dort sehr eindringlich klar geworden.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Weil ich habe angefangen zu sprechen, da war der Take eigentlich schon wieder vorbei. Ich habe es einfach nicht gesehen. Mein ganzes Timing, alles war im Arsch. Und hat mich auch nicht interessiert, was wir da machen.
So. Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Jetzt ist Aufnahme.
Jetzt ist Aufnahme. Geil. Sag mal was.
1, 2, hallo, hallo.
Ja, schlägt raus.
Grüezi, bei.
Ja, grüezi.
Wie geht's Ihnen heute?
Aus dem Urlaub raus. Ich glaube, so können wir es machen.
Ist schön. Dann werde ich, wollen wir nicht die Flasche öffnen? Willst du die Flasche explizit öffnen? Ja.
Ich glaube schon. Wobei, sie knackt ja jetzt gar nicht mehr, weil du hast ja richtig gesehen, sie ist schon geöffnet.
Aber das Geräusch gibt es ja trotzdem.
Das Geräusch gibt es trotzdem.
Das kann es ja auch mehrmals geben.
Du hattest gesagt, du bist jetzt gerade eher nicht so unterwegs,
was. Ja, aber wenn so eine Flasche rumsteht,
wenn die so rumsteht,
dann steht sie rum.
Genau,
das ist. Bin ich nicht so alkoholmäßig drauf, das ist schon richtig.
Aber dann.
Aber so ein kleines Ding uns reinschwappern können wir schon.
Okay,
das muss dann ja noch fit sein. Oder zum Fit nicht, aber.
Du hast noch ein Essen, ja, das, aber das kriegst du ja hin.
Ja, ja, ganz bestimmt auch.
Das ist David Nathan. Noch Fragen? Okay. Er ist die feste Stimme von Johnny Depp und Christian Bale. Zum Beispiel. Hörbuchsprecher von Romanen von Stephen King, Haruki Murakami, Sergei Lukianenko oder. Pressetexte beginnen gerne mit einer der beliebtesten Hörbuchsprecher Deutschlands und Gänsehautgarantie. Das ist so. Der nur zum Alibi und nicht fertig gelernte Maler und Lackierer ist von klein auf Synchronsprecher, nicht Schauspieler, wie er sagt, ein sogenanntes Synchronkind. Und hat darüber hinaus eine besondere Gabe für atmosphärisch dichtes Erzählen sowie für die richtigen Pausen. Eine Gabe, die wohl zu großen Teilen darin begründet liegt, dass er die Geschichten weniger von außen gestaltet, als von innen heraus in Echtzeit bildhaft erlebt und mit dem Hörer entdeckt. Uneitel, schnörkellos, direkt. Da er keinen Führerschein und es mit den Öffis nicht so hat, leistet er sich gerne ein Taxi, um von Studio zu fahren. Aber nicht einfach irgendeines, das von Uwe muss es sein. Nach gut 10 Jahren ist Uwe aber nicht nur sein persönlicher Fahrer, sondern darüber hinaus auch ein guter Freund geworden, Familienzusammenführung inklusive. Und im Sommer oder wenn Uwe mal nicht kann, fährt David mit dem Fahrrad. Leidenschaftlich.
Okay, David, wunderschön, dass du hier bist.
Herzlich gerne.
Es ist ein Knaller. Wir haben es jetzt, glaube ich, 5-mal versucht. Es gab verschiedenste Gründe. Einmal Management nicht mit einbezogen in deine Terminplanung.
Richtig, haben wir ja diesmal auch nicht gemacht. Hat trotzdem geklappt.
Einmal gab es was Privates bei dir in der Familie. Dann, ich glaube, dann ist einmal eine E-Mail untergegangen.
Ja.
Und
was lange währt, wird endlich gut.
Ja.
Ja.
Oder? Das ist ein Knaller.
Ja,
und jetzt sitzen wir hier bei 32 Grad.
Oder 38, ich weiß nicht genau.
Oder 38 hier drin vielleicht und trinken rum. Ist ja auch ein Knaller.
Ja, weil die Piraten, da war ja auch mal warm in der Karibik.
Das ist eine super Überleitung, da reden wir dann auch noch später drüber. Aber erstmal machen wir ihn auf.
Ja, bitte.
Er fluppt noch. Guck mal.
Mm.
Nicht den Sound vorweg.
Achso, ich bin gar kein Geräuschemacher.
Stimmt.
Mm.
Die Farbe sieht doch schon wieder herrlich aus.
Herrlich, dieses Getränk.
Genau, es ist eine offene Flasche, weil das war ja vor 3 Monaten gefühlt, das erste Mal, dass du mit mir im Gespräch warst, dass wir das machen wollen. Und,
da hattest du sie schon gekauft.
Da hatte ich sie schon gekauft. Und das wird ja, nee, das muss ja weg. Nein, Quatsch. Aber dann hatten wir noch einen anderen Gast, der sich tatsächlich
der auch
rumtrinken
gewünscht wollte.
Ja, ja, und wir sehen jetzt gerade, sie ist tatsächlich nur halb leer.
Ja, ja, wir haben genug, um die noch zu leeren.
Es gäbe auf jeden Fall eine in Reserve. Ein Reserver in Reserve.
Ich glaube, die brauchen wir nicht.
Prost. Zum Wohl. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Öliges. Etwas.
Da muss noch ein bisschen Cola reinkommen.
Gleich die Rum-Cola, ja? Nacheinander.
Der ist eigentlich, sagt man ja, zu schade für Cola, aber ich finde mal, in Mixgetränke kann man auch gutes Zeug reinhauen. Also ich finde es nicht so schade. Aber
hat uns gerade ein netter Hörer gefeedbackt. Der war kurz erstaunt darüber, dass wir bei dem Whisky Sour, boah, schlägt ganz schön an, Whisky Sour Glenfiddich verwendet haben, was ja eigentlich irgendwie Perlen vor die Säule wäre vielleicht.
Ja, sag mal.
Gleichzeitig sagte er, hat er dann eingeräumt, er kam, ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, ich sag's richtig, aus dem Elsass, und er sagte, wenn du eine Weinschorle haben willst, fängt's erstmal an mit einem guten Wein.
Das meine ich ja. Mixgetränke müssen, man lebt ja nur einmal. Also deswegen, und man soll nicht schlechten Alkohol trinken, bloß weil es gemixt wird. Also ich finde, ich trinke den auch mit Cola, Tatsache. Ja. Ja.
Aber er ist einfach schon zu geil eigentlich, man möchte ihn eigentlich pur trinken. Mhm. Und dann, so wie du es jetzt gerade machst, einen Schluck Cola hinterher. Mhm. Damit man nicht so abkaspert wie ich gerade, weil es nachbrennt. Mhm. Ich habe auch tatsächlich noch nicht so richtig gegessen. Also du wahrscheinlich auch nicht, wenn du gleich noch essen willst. Ich auch nicht,
nee, aber ja.
Dann wissen wir ja Bescheid.
Es ist ja auch so warm, ich kann mir jetzt auch nicht wirklich essen. Also, habe ich keine Lust. Aber ich bin fit.
Du bist fit.
Ja, leg los. Das,
ja, ich wollte gerade sagen, wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Ja?
Ja.
Weil du hast tatsächlich mal frei, und umso schöner, dass du hier bist und das trotzdem wahrnimmst.
Ja, klar. Aber ich arbeite gar nicht so, sowieso gar nicht so viel, also nicht so viel wie früher. Und insofern komme ich dazu, den Sommer in Berlin zu genießen, und muss nicht jeden Tag arbeiten. Das tut mir gut.
Wann hast du das vollzogen, diesen Twist? Weil ich meine, ich weiß, dass es schon öfter Thema war. Work-Life-Balance.
Ja, das ist doch bei all unseren, bis bei allen Kollegen immer das gleiche Thema. Ja. Und manchen gelingt es, man, und ich habe auch 20 Jahre nicht, aber lange darüber geredet, und dann dauert es eben, bis es irgendwie durchsetzt. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich so viele Hörbücher lese. Wenn ich jetzt immer noch so viel Synchron machen würde, dann gehst du halt von Serie zu Serie und bist den ganzen Tag dort verhaftet und hast nicht frei. Mhm. Und da ich das aber nicht mache, sondern nur noch selten mache und bei den Hörbüchern immer sage, ach, nehmt euch doch eine Woche mehr oder zwei, und wenn wir einen Tag früher fertig sind, dann habe ich halt einen freien Tag. Ja. Und dadurch habe ich das entzerrt, so das Pensum. Und
das, Pensum, genau,
und das war das Wichtigste. So. Ja. Und ja, so wie es jetzt ist, kann es eigentlich bleiben. Ist schon schön.
Cool. Mhm.
Also das Spitzi.
Heißt, du bist Spitzi. Das heißt, ja, das heißt Urlaub zu Hause in Berlin.
Jetzt. Dieses Jahr machen wir, ja, wir fahren ja im Herbst nochmal weg oder so, aber im Sommer bin ich jetzt hier und ziehe mir meine Stadt rein.
Ist sowieso so, ne? Im Sommer ist eigentlich Quatsch, in Berlin wegzufahren.
Also eigentlich schon, ja. Ist ja so, der Traum, den viele haben, irgendwie die 6 warmen Monate hier zu verbringen und den Rest irgendwo auf einer Insel oder so. Also so krass würde ich das jetzt nicht sehen, vielleicht in 20 Jahren oder in 15 oder so. Aber ich fahre schon auch lieber im Winter ins Warme, um einfach diesen scheiß Winter hier abzukürzen. Aber
im Sommer... Macht ihr schon regelmäßig, ja?
Das machen wir oft.
Ja. Ich mache das dieses Jahr zum ersten Mal. Wir haben 4 Wochen von Dezember, also Mitte Dezember bis Mitte Januar, über demnach Weihnachten, Silvester und meinen Geburtstag, schön nach Thailand, Laos.
So, perfekt.
Stand lange an und ich wollte mir endlich mal wieder den Backpack aufpacken und losgehen. Und das ist schon über 10 Jahre her und jetzt haben wir es gemacht.
Ja, so richtig, so eine lange Zeit ist bei mir auch noch her. Ich war da mal 3 Monate da unten im Winter, das war natürlich abgefahren. Ja. Dann kommst du hier wieder.
3 Monate?
Das geil. War toll.
Wann war das?
Ach, ist schon lange her. 98 oder so.
Okay.
Ach, 20 Jahre, verdammt.
Konntest du so, ja. Du konntest dich so lange rausnehmen, ja? Das war dann,
Damals, ja, das war nicht, das ging. Ja, es war irgendwie nicht so ganz einfach, aber es hat funktioniert damals. Und dann, ich weiß noch, wie wir da in Thailand saßen, das war wirklich lebensverändernd. Mhm. Und dann saßen wir am Ende da und haben gesagt, das machen wir jetzt alle 2 Jahre. Ja. Alle 2 Jahre machen wir 3 Monate. Und das ist jetzt 20 Jahre her.
Okay.
Ich war zwar ab und zu noch mal da, aber nicht für so eine lange Zeit. Und eigentlich ist es nur diese lange Zeit, die wirklich was bringt.
Die verändert.
Die ersten 3 Wochen.
Sag das nicht, 4 Wochen sind super.
4 Wochen sind super, ja. Aber ich sag mal, 8 oder 10 sind schon geil. Irgendwie. Irgendwann kommt so ein Punkt, wo das egal ist und wo du vergisst, ob heute Montag ist oder überhaupt welcher Tag und das alles und so. Mhm. Und wir haben da so zeitlos gelebt und das hat unglaublich lange nachgewirkt. Ich habe noch ein halbes Jahr später Leute, die haben gesagt, was ist denn mit dir? Du bist ja so, du ruhst ja so in dir und strahlst so was aus irgendwie. Und das war einfach nur, dass man das Leben extrem entschleunigt hatte. Und
Ja, das ist mir seitdem nicht mehr gelungen. Allerdings habe ich inzwischen Familie, Kinder und so weiter. Die sind auch inzwischen groß. Also ich habe in der Zeit schon einiges gemacht. Es war eben nicht Zeit, drei Monate abzuhauen. Aber sobald das wieder geht, werde ich das auch wieder machen.
Ganz bestimmt. Und habt ihr dann eher die Inseln unten gemacht oder wart ihr auch in Nordthailand? Oder?
Wir waren erst im Norden drei Wochen, sind da durch die Gegend. Haben uns die ganze Nummer gegeben da, durch den Dschungel und nachts 0 Grad und tags über 40 und Fieber bekommen.
Ach,
und
wirklich?
Ja, ja, so richtig schön und Flöhe und alles. So, dass ich schon dachte, gibt es denn auf dieser Welt nichts Schönes irgendwie so wirklich und so. Und dann sind wir auf die Inseln gefahren im Süden und haben eigentlich dann, wir sind zwar dann nochmal im Land umhergereist, weil wir Langeweile hatten, aber haben die meiste Zeit auf Koh Tao verbracht. Das ist so eine kleine Insel, noch 2,5 Stunden Boot weg von Koh Samui. Mhm. Eine alte Gefängnisinsel, die ist nicht sehr groß. Und damals gab es heute, ich war da jetzt mal vor kurzem wieder, jetzt gibt es da natürlich Hotels und alles und so. Das hat sich sehr verändert. Damals gab es da nichts. Da gab es einen Strand mit 4 Hütten, da war nur eine bewohnt, da haben wir drin gewohnt. Und da hast du 2 Wochen lang keinen Menschen gesehen. Mhm. Das war völlig krass. So, aber das ist natürlich vorbei. Wenn du das willst, musst du jetzt woanders hin.
Wahrscheinlich.
Aber jetzt
sind ich wollte ja eigentlich auch nach Vietnam, aber wobei das jetzt wahrscheinlich auch schon recht
habe. Ich wollte dich auch hin, habe ich mich auch mit beschäftigt. Ist auch schon wieder. Damals haben wir einen getroffen, so einen Backpacker, mit dem saß man und gesagt, ist das nicht ein Paradies hier und so? Und der so ganz cool meinte, in 5 Jahren kannst du hier ein Ei drüber hauen. Wie, bist du bescheuert? Wie? Und jetzt, ich weiß jetzt, was er meinte. Und es war wirklich die Wahrheit. Jetzt sind da die Russen, jetzt ist da die ganze Welt. Das ist irgendwie billig geworden zu fliegen. Die Thais haben begriffen, wir können ja viel mehr Geld verdienen als 5 Mark am Tag für unsere Hütte. Ja, wir können auch 70 nehmen. Und das machen sie dann eben auch. Und so hat sich das alles sehr verändert. Die Welt dreht sich eben weiter. Und diese
und sehr schnell,
blinden Flecken oder diese Rückzugsgebiete werden immer weniger.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Lonely Planet, der Guide, quasi da gar nicht mehr hinterherkommt mit. Wenn du sie einen vor 4 Jahren anguckst oder so, sagt er halt noch, das ist eine von den unbewohnten Inseln, wo du nur Tagestouren hin machen kannst und so. Und mittlerweile ist sie schon erschlossen und du hast reguläre Hütten
drauf. Die Hotels werden schneller gebaut, als die Reiseführer geschrieben. So, das ist Motto. Leider so, ja.
Ich bin gespannt, was uns erwartet.
Aber das ist ja trotzdem, mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. Dann sitzen da eben Typen. Damals saßen wir ohne nicht mal Handy, also wir waren wochenlang von der Welt abgeschnitten. Heute sitzen da so Typen mit Zopf, mit Knoten hinten auf dem Kopf vor ihrem Laptop.
Die Digital Nomads.
Das Apple-Logo, genau.
Die sitzen 2 Stunden arbeiten.
Sitzen in der Bambushütte und siehst irgendwie, das ist ja ganz wichtig, irgendwie was machen. Aber die stören mich eigentlich nicht, ist trotzdem total schön da.
Nö, ich würde gerade sagen, die sind ja die wenigsten, die stressen. Also ich habe, das ist tatsächlich, und theoretisch hast du einen Job, naja, sagen wir mal, zumindest für eine Zeit, weil du machst ja auch Werbung oder machst eine Station Voice oder sowas. Es wäre auch für dich eine Möglichkeit, mobil unterwegs zu sein. Heutzutage ist Equipment erschwinglich.
Ja.
Ne, also jetzt um diesem Stichwort Digital Nomads einfach unterwegs zu sein.
Klar, irgendwie so genau eine Hütte dabei
und dann hast du ein Ministudio dabei und machst deine 5 Aufträge am Tag und hast dann die nächsten 2 Wochen finanziert. Und
das könnte
könntest sein. So die 3 Monate auch locker verbringen. Also jetzt mal abgesehen von deiner Familie und so, klar.
Theoretisch wäre das möglich. Oder man könnte ja auch sagen, ich schreibe jetzt Dialogbücher fürs Synchron oder so. Dann brauchst du nicht mal Aufnahme-Equipment, sondern nur E-Mail und ein Schreibprogramm.
Ja.
Und dann kannst du da arbeiten. Es gibt ja auch viele, die das kennen, einige, die das machen.
Ja. War ich dann auch so ein bisschen Neid manchmal. Ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die macht Animationsfilme für so Aufklärungsgeschichten beziehungsweise Erklärfilme. Mhm.
Ich nehme mal noch einen rum, ja?
Ja, bitte. Mhm.
Du auch.
Ja. Danke.
Bitte.
Und mit der habe ich zusammengearbeitet, durfte ich da was sprechen und mischen und so. Und ich bin dann jetzt über die Jahre irgendwie mit ihr befreundet und sie hat bei Facebook ständig so, ja, und jetzt sind wir gerade hier. Die sind seit 3 Jahren unterwegs, ohne festes Zuhause, sie und ihr Freund. Er hat offensichtlich auch einen ähnlichen Job, der vom Laptop aus zu machen ist.
Diese Berufe, die sind ja auch das, was alle werden wollen. Frei und Weltbürger und hier arbeiten und da arbeiten und so. Ich kann das auch total begreifen.
Ist aber toll.
Also nur wenigen vergönnt sein es trotzdem, glaube ich.
Ja, aber es wird mehr und mehr geben. Also ich meine, es ist ja eh spannend, was passiert, wenn man sich die Digitalisierungsprozesse noch anguckt, was in 20 Jahren an Jobs überhaupt noch zur Verfügung steht.
Wer weiß das schon?
Und ob es nicht tatsächlich sowas geben muss, wie ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses. Also,
absolut.
Weil es gar nicht anders finanzierbar
ist. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Und ich weiß gerade, was unseren Job angeht. Hörbücher sind davon, glaube ich, ausgenommen, aber so synchron. Es hieß auch schon vor 20 Jahren, es gibt bald Computerprogramme, die können das ersetzen. Ich glaube aber, dass sie mittlerweile dicht dabei sind. Also wirklich dichter dran sind. Und was ich so gehört habe, soll es jetzt nicht mehr 20 Jahre dauern, bis sozusagen kein Mensch mehr Filme synchronisieren muss, sondern sozusagen Nicole Kidman mit ihrer eigenen Stimme Deutsch sprechen kann. Mhm. Und ich kann mir auch, wenn ich sehe was oder höre, was so passiert, kann ich mir das durchaus gut vorstellen, dass es bald soweit sein wird.
Ja.
Also Schwein gehabt. Mir tun ein bisschen die Kollegen leid, die jetzt damit Anfang 20 sind und irgendwie sich ihr Leben aufbauen wollen und so. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie Probleme kriegen irgendwann mal. Oder sich
ist es nicht sowieso schon, wenn du heute bei Synchron Jobs machst und du ja Sachen unterschreibst, wo du ja wirklich alles abgibst, im Sinne von eben, dass sie eben auch genau das dürfen, so, dass sie deine Stimme für jegliche andere Auswertung benutzen können, eben als Sprachsample vielleicht, um daraus irgendwie demnächst einen computergenerierten
oder
Text von dir zu generieren.
Ja, sie versuchen es immer wieder oder irgendwie McDonald's bringt die Puppe zum Film raus oder so eine Figur und die sagt dann eben mit deiner Stimme, hallo, guten Morgen, noch einen Big Mac oder so. Und das kannst du gar nicht verhindern, da musst du dann klagen oder irgendwie so. Aber eigentlich unterschreibst du, dass du das alles abgibst so mit der Arbeit. Was ja okay ist, wenn sie es gut bezahlen.
Ja.
Naja, also wenn sie ein Buyout machen für das alles, dann können sie von mir aus, weiß ich nicht. Ist ja immer alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit so. Ja. Und, aber wenn sie das auch nicht machen, dann ist natürlich eine schwache Leistung. Ne? Das ist irgendwie blöd. Aber das ist ja gerade ein Thema und da gibt es ja viele Kollegen, die sich darum bemühen und das ein bisschen voranzubringen und so. Und da kann man aber nicht meckern. Auch da bewegt sich einiges. Und dass sie irgendwas mit den Rechten, klar, müssen sie ja von dir kaufen, dann sollen sie es auch haben. Ich finde es eigentlich gar nicht so.
Aber ist dir das schon untergekommen oder ist dir das passiert, dass du irgendwann auf dich zukam und sag mal, hast du das gesprochen oder was? Oder nee, wurde generiert aus oder beziehungsweise benutzt aus dem Kontext
gezogen? Gab es bestimmt schon, aber habe ich noch nicht bewusst miterlebt. Also nicht, dass ich wusste, nee. Nee, noch nicht, aber ja, du könntest natürlich aus einem Film einfach einen Werbespot zusammenschneiden oder so, für den Film oder so.
Ja, aber klar, gut, das ist ja für den Trailer, wobei
oft... Ein Trailer sowieso, da nehmen sie dann die Takes aus dem Film, so, aber sie könnten ja auch was anderes dich sagen lassen, sozusagen, so, das ist noch nicht passiert, das wäre ja auch schwierig. Ich glaube, da sind sie auch, das ist ihnen auch heiß, weil das kann auch teuer werden, dann klagst du da und weiß nicht genau, wie da die Gemengelage so ist, aber im Moment ist da ziemlich viel durcheinander, glaube ich. Ich verstehe aber auch nicht so viel davon, muss ich sagen.
Von den rechtlichen
Sachen und so. Also da gibt es ja auch Anwälte, die dafür da sind und so. Ich bin nicht so jemand, der sich so gerne damit beschäftigt. Das vielleicht mag doof sein, aber konzentriere mich auf das, was ich zu tun habe und denke, dann sollen andere sich um die anderen Sachen kümmern. Irgendwie. Ich habe keine Lust, mich ständig mit Geld oder so zu beschäftigen. Davon wird man nämlich doof.
Aber wobei, wenn wir ja schon darüber reden, was Rechte angeht und wir trinken rum, verzeih mir die Überleitung. Du hast es gerade eben schon gesagt mit Fluch der Karibik. Welcher Fluch? Ich weiß den Ausgang der Geschichte eigentlich gar nicht. Bei Markus Off hat seine Klage dann letztendlich Erfolg
gehabt? Die hatte Erfolg, die Klage.
Vielleicht müssen wir es einmal kurz erwähnen.
Fluch der Karibik, ich habe den ersten Teil gesprochen, dann wollten sie mich nicht mehr, dann hat er das gemacht und hat die ersten drei Teile gemacht. Und dann fühlte er sich unterbezahlt oder war unterbezahlt.
Angesichts des Erfolges,
abzusehen war der schon. Aber ich kenne seine Beweggründe nicht. Er wollte auf jeden Fall dann angemessen bezahlt werden. Und es gibt in Deutschland ich weiß nicht, ob es hier noch gibt, so ein Urheberrechtsparagraphen, dass wenn du etwas tust, aber es kann auch ein Bild malen sein oder sonst irgendwas, und das wird ein totaler Mega-Erfolg und damit wird richtig Geld verdient, dann hast du das Recht, nochmal Geld nachzufordern, per Einklagen oder so. Der hat einfach sein Recht da also wahrgenommen an der Stelle. Und
das war ja schon so eine Art Präzedenzfall, oder? Jetzt auch für die Branche.
Ja, weil dazu gehört ja eine Menge Mut.
Ja.
Den muss ich ihm auch wirklich, also das finde ich toll, wahrscheinlich hatte er auch, oder mit Sicherheit hatte er Alternativen sozusagen außerhalb dieser Synchronbranche, weil du beißt ja nicht die Hand, die dich füttert, ja, also, oder ich sag mal so, viele würden das nicht tun und wahrscheinlich auch völlig zu Recht, weil dir geht's gut, du sprichst deine Serien, bist ein beliebter Synchronsprecher, aber letztendlich, wenn du anfängst, da rumzuschlenkern, natürlich gerade wegen Geld, bist du auch ganz schnell weg vom Fenster. Keine Sau kennt dich, keiner weiß, wie du aussiehst und zwei Wochen später bist du vergessen. Ja. Und diese Angst hat, glaube ich, die meisten immer daran gehindert, das zu tun. Mal abgesehen davon, dass ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass es so ein Paragraph überhaupt gibt. Aber er hat das eben dann gemacht und hat, ich weiß jetzt nicht, wie das, also ich weiß, dass es positiv für ihn ausgegangen ist und er Geld bekommen hat nochmal.
Eine Art Vergleich.
Aber wie viel und so.
Ja, die Zahlen sind nicht. Ich wusste nur nicht,
ob
er damit durchgekommen ist.
Er ist damit durchgekommen und.
Aber war dann so im Streit, dass dann für die weiteren Folgen klar war, dass er nicht wieder im Boot ist für die.
Naja, ich sag mal so, ja, das mag sich ja auch mit reingespielt haben. Ich bin da nicht so ganz sicher. Ich weiß, dass beim zweiten Teil, er hat ja die ersten drei dann gemacht oder so, beim zweiten Teil hatten die Leute, mit denen ich mich damals gestritten hatte beim ersten Teil, weswegen das nicht funktioniert, gefunzt hatte.
Es war ja so, dass du zu undeutlich gesprochen hast, so wie er in der Vorgabe eben tatsächlich auch.
Ich weiß gar nicht genau. Irgendwas hatte ihnen nicht gefallen, aber es war ja so, das ist ja so, bei so einem Film ist ja nicht irgendwie, wir nehmen das jetzt mal auf und dann hört sich das jemand an, und sondern die Menschen, die dafür verantwortlich sind, waren ja die ganze Zeit dabei. Und haben irrsinnig viel mit mir gearbeitet und so weiter. Und das war alles immer ganz super und so. Die haben so amerikanische Akzent und so. It's so great, David. I like it. Und so. Dass ich schon dachte, ich rutsche hier gleich auf so einem Schleimteppich aus. Ja. Tschüss, Arbeit fertig, alles super. Und dann riefen die eine Woche später an, oh, es gefällt uns überhaupt nicht. Wir müssen 80% von den Filmen noch einmal machen.
Was?
Ja. Und ich so, aber ihr wart doch dabei und wir haben doch das alles richtig gemacht. Ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt das Problem ist. Also ich fand das super. Also ich selbst fand es auch super. Und ja, dann war der Regisseur schon im Urlaub und sie wollten das ohne den machen und da habe ich gesagt, nee Freunde, das mache ich nicht. Ich finde gut, was wir gemacht haben, ich stehe dazu. Ihr habt das alle abgenommen und gesagt, wie toll das ist.
Das ist ja wirklich
und unfassbar. Jetzt wollt ihr das normal machen aus Gründen, die sie mir nicht erklären konnten. Ja. So, was immer da gelaufen ist, ich habe mich dann auch gar nicht so dafür interessiert. Ich habe dann auch 2 Tage daran geknabbert und dann habe ich mir gesagt, komm, du, man muss ja auch nicht alles machen, vergiss es einfach und habe das halt abgelehnt. Und dann haben sie Markus genommen dafür. Mhm. Beim zweiten Teil hatten diese Leute, waren die schon nicht mehr da, waren neue Leute da. Ah. Und die fanden das aber eigentlich ganz gut, glaube ich, dann doch, wie ich es gemacht habe, und wollten mich schon wieder installieren. Dann habe ich sogar schon wieder gearbeitet für den zweiten Teil. Und dann erst haben sie idiotischerweise ihren Oberboss informiert. Der hat gesagt, du kannst doch nicht die Stimme wechseln beim zweiten Teil. Dann war das wieder hinfällig. Und dann kam der Streit mit Markus und dann ab dem vierten oder so haben sie mich dann wieder installiert. Ja. Also,
und dann haben sie deine Version gekauft und geschluckt, ohne zu zetern.
Das war natürlich dann meine Bedingung. Er hat gesagt, jetzt aber hier keine Spiränzchen nochmal. Ich mache das so, wie ich das gut finde. Das zeige ich euch jetzt auch. Und ich mache das auch nicht zweimal oder irgendwie, sondern ich mache das so. Mit dem Regisseur, den ich gut finde.
Wer war das?
Simon Jäger.
Simon hat die Regie gemacht.
Genau.
Das siehst du, die Geschichte.
Und dann möchte ich dabei auch betrunken sein dürfen. Und ich möchte das so machen, wie ich das machen möchte. Und dann haben wir es auch so gemacht. Klar, ich habe dann hinterher, es ist immer blöd, so eine Stimme zu wechseln. Die Leute haben sich auch zu Recht beschwert, weil es einfach plötzlich klingt das alles ganz anders. Und ich kann das begreifen, dass es den Leuten das nicht gefällt. Aber so ist das Leben.
Ja. Gab es diverse Male. Ich erinnere mich immer noch gab's zu gut oft, an Stirb langsam, den dritten Teil.
Oder, wenn man das hört,
denkt im Urlaub
man, irgendwas stimmt nicht.
Ja. So. Und Bruce Willis ist nur noch irgendwie
dabei macht er
die Hälfte der Größe und halt so dünn.
Genau. Oder so. Dabei macht der Danneberg das gut, aber er macht es eben auf seine eigene Art. Und das haben die damals versaut, einfach, die Disneys, ja, so, verstehe ich bis heute nicht, aber anyway, also er hat diesen Fall genutzt, um diesen Präzedenzfall zu schaffen und das hilft uns allen, das muss man ihm wirklich zugutehalten.
Aber habt ihr
seitdem Kontakt, hat sich einige, wir treffen uns manchmal so
bei. Also er hat noch zu tun, er kriegt doch auch noch
Jobs. Das weiß ich nicht, ich denke schon. Also erstens wünschen. Mal, ja, es gibt jetzt nicht, ich glaube, der Zusammenhalt in der Branche ist geringer, als man gemeinhin behauptet oder denkt oder so. Aber es wird schon noch genug Kollegen auch in der Regie und auch Firmenbosse und so geben, die das auch gut finden, was er gemacht hat und den nicht einfach wegdrücken. Ja. Außerdem haben jetzt andere ja auch schon dasselbe gemacht oder zumindest im Vorhinein andere Gagen verhandelt, um diesen Punkt dann eben zu vermeiden, dass man nochmal hinkommt und sagt, Leute, ich habe aber hier Batman gesprochen, wie sieht's denn aus, so läuft's nicht. Mhm. Ich will jetzt mal anständig bezahlen, weißt du, so, und jetzt bezahlen sie ja dann doch andere Gagen und das ist, dafür ist er mit verantwortlich, ja, auf jeden Fall. Mhm. Das war cool. Schon cool. Mhm.
Schöne Sache.
Ja.
Ja, jetzt sind wir so reingesprungen. Eigentlich war ich immer noch so bei Urlaub, Freizeit und so und wollte eigentlich noch das Fahrradfahren anschneiden, weil du kommst ja in der Regel, also so habe ich dich kennengelernt, entweder von deinem Kollegen chauffiert mit Taxi. Du hast einen befreundeten Taxifahrer?
Genau, na, den habe ich kennengelernt vor 15 Jahren. Ist ja so, die Welt ist ja kleiner, als man denkt und so. Mhm. Und ich bin, im Winter fahre ich viel Taxi. Mhm. Weil ich keinen Führerschein besitze, muss man dazu sagen.
Ja,
weil sonst wäre es ja irgendwie
Idiot. Und die Öffis sind dir zu kacke?
Ich mag Öffis nicht, nee. Ja. Das gebe ich gerne zu. Ich fahre schon mal S-Bahn.
Wo man noch rausgucken kann.
Wo man rausgucken kann, ja, das finde ich auch im Stau in Ordnung. Steht. Ja. Aber so, also nach einem Arbeitstag oder vor einem Arbeitstag eingezwängt irgendwie so, das ist einfach nicht mein Ding.
Kann ich sehr gut.
Das ist ein Luxus, den ich mir einfach leiste, ich fahre dann Taxi. Und da habe ich aber, da stand der irgendwie zufälligerweise 3-4 Mal in der Woche so vor meiner Tür, weil der zufällig immer in der Nähe war und ich also immer bei ihm einschrieb und habe gesagt, Uwe, wir uns mal vor, gib mir doch deine Nummer, dann rufe ich dich direkt an. Ja, dann, oder wir verabreden uns einen Tag vorher, dann kommst du halt, weil er so nett war. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir befreundet, ja, und kennen uns jetzt schon lange.
Und verbringt auch mal so einen Abend.
Jetzt verbringen auch mal so einen Abend, ja? Zusammen, genau. Ja, und haben unsere Familien zusammengeführt und so. Also wir haben uns angenähert sozusagen. Wir sehen uns auch mal ein paar Wochen nicht, aber wir sind schon dicke. Und wenn ich nicht mit, also es war eigentlich so, dass meine Tochter gesagt hat, als sie klein war und in der Schule gefragt, was hat dein Vater für einen Beruf, hat sie mal gesagt, Taxifahrer. Weil morgens halt ins Taxi gestiegen.
Geil, das war ihre Wahrnehmung.
Ja, genau.
Witzig, ob du Beifahrer warst, das war
jetzt völlig egal. Das ist egal, ich bin eingeschrieben, ja. Ja, Taxifahrer, der fährt ja jeden Tag Taxi. Aber sobald es warm genug ist oder über 0 Grad ist oder so, versuche ich mich aufs Rad zu schwingen, weil ich begeisterter Radfahrer bin. Und, ja. und das ist, glaube ich, auch nicht das Ungefährlichste, aber das... Es ist das beste Mittel, um durch die Stadt zu kommen.
Ist es für die Bewegung, für den Körperapparat, ist es ein Traum,
es ist ökologisch. Es ist für den Körper gut, es ist für den Geist gut, es ist für ökologisch gut und man muss sich halt ein bisschen, man muss die Wege kennen, um an diesen schlimmen Spots vorbeizukommen, wo es wirklich gefährlich ist. So. Ah. Wir wohnen zwar direkt in Mitte, also da, wo gar Fahrradwege gibt es dort nicht und so. Aber ich komme inzwischen damit klar und bin ja auch versiert, so sozusagen. Und dann kannst du schon mitmachen irgendwie so. Aber das ist meine Art, mich zu bewegen. Ja.
Du fährst aber ohne Helm, oder?
Ja, obwohl ich es eigentlich nicht möchte.
Mhm. Eigentlich aber möchte ist das eine Eitelkeit oder ist das einfach eine Faulheit?
Mit Eitelkeit hat es inzwischen nichts mehr zu tun. Ein Helm sieht immer scheiße aus, inzwischen gibt es aber geile Helme. Ich habe euch einen gesehen, die sind inzwischen so bedruckt, also sieht aus, als wenn das Gehirn offen liegt oder so. So gibt's schon geile Sachen. Aber nee, du kannst ja, ich werde in Zukunft, demnächst werde ich wahrscheinlich mit Helm fahren, weil meine Kreise werden immer größer. Ich fahre immer längere Strecken, auch aus Berlin raus und auch immer schneller. Und weil, na klar, wenn du viel fährst, bist du irgendwann, kannst du besser fahren, schneller fahren. Und da merke ich schon manchmal, gar nicht so in der Stadt, aber wenn du draußen mit, weiß ich nicht, 38 km/h irgendwie dann einen Abflug machst, da ist der Helm, glaube ich, interessant.
Interessant ist eine schöne Formulierung. Mhm. Ja, du warst, gerade letzte Woche hast du mir ja noch erzählt, dass du da auch so eine App hast, bei der du da auch so eine Art
Community Strava hast. Strava heißt die, ja, kann man ja Werbung machen so ein bisschen, oder?
Ja, von mir aus, ja, stört mich überhaupt nicht.
Nee, jetzt ist ja eigentlich für Sportler, ich bin jetzt kein Spitzensportler, ich sitze nur jeden Tag auf dem Rad. Aber
du findest es interessant, um deine Strecken
abzufahren. Aber da kann man halt, gibt ja mehrere Apps, auch Komoot oder wie die heißen. Und also ich bin so ein kleiner Statistiker, ich möchte gerne wissen, wie viel bin ich gefahren, wie viele Kilometer, wie schnell, Durchschnittsgeschwindigkeit, Herzfrequenz, das sind so Sachen, die mich interessieren. Später kannst du dir auf der Karte dann eben angucken, wo bist du lang gefahren und kannst die Strecke nochmal...
Herzfrequenz, hast du quasi noch eine Apple Watch?
Ja, oder so eine Apple Watch, wenn ich will. Die müsste, eigentlich kann man ja auch so einen Brustgurt sich rummachen und so. Das ist mir aber echt too much. Also machst du nur, wenn du irgendein Ziel erreichen willst.
Aber, weil die dann auch Vorschläge machen, von wegen, komm mal jetzt ein bisschen runter.
Komm mal runter, oder jetzt hier ein bisschen langsamer pacen. So. Aber das habe ich inzwischen eigentlich ganz gut selber. Ich bin immer noch Freizeitfahrer, kein Sportler, aber ich liebe es halt, den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen. Das ist, je öfter ich das mache, je mehr Jahre damit vergehen, desto mehr wird das zu einem Bedürfnis.
Du machst ja auch Touren mit Kollegen, mit
Simon
war mal dabei,
fahren, wir fahren an die Ostsee,
Lars, mit dem so. Du immer Hörbücher aufnimmst.
Genau.
Lars Reschke.
Absolut. Und suche immer Leute eigentlich, die mit mir fahren, weil ich fahre auch gerne alleine. Du hast so dein Flow und bist so nur mit dir selbst, ist auch schön, aber eigentlich ist es schöner, wenn Leute noch dabei sind. Irgendwie kannst du ein bisschen quatschen.
So, und diese Strecke zur Ostsee, die hast du ja schon ein paar Mal gemacht, glaube ich, ne?
Ja,
diese Europaradweg ist das ja, oder?
Nee, das ist Berlin-Kopenhagen ist einer, der nach oben führt. Dann gibt es den Usedom-Rad, Berlin-Usedom, den gibt es auch.
Ja.
Und da gibt es natürlich noch Wege dazwischen, aber das sind so die beiden Hauptrouten, die so sich nach oben schlängeln. Und dann kannst du dazwischen aber immer noch so abkürzen oder andere.
Das Strecken macht ihr aber nicht in einem Tag, oder?
Nee, den Usedom kann man wahrscheinlich an einem Tag machen, aber das auf gar keine Lust. Also zwei Tage bis hoch.
Ja.
Ist immer so das Ding. Ich habe einen Freund in der Uckermark, auch einen Kollege, der da am Wochenende mal ist. Und da ist meistens die erste Station, das sind so 100 Kilometer.
Mhm.
Und dann macht man am zweiten, fährt man dann bis an die Küste hoch. So. Nachdem man eine Nacht am Lagerfeuer verbracht
hat. Sehr schön. Ja, die Uckermark ist ein Traum. Da habe ich auch mal eine Radtour gemacht und das war geil. Sehr. Weil wir waren im Mai, ne? Da haben wir schon drüber gesprochen, diese Blütezeit, wo dann der Raps und der Mohn. Und
die Mohn, Kornblumen.
Die Kornblumen vor allen Dingen. Yeah. Die sind fast noch die schönsten, finde ich. Genau. Und dann hast du diese kleinen Hügel.
Ja, so die Toskana des Ostens.
Ja, ich habe immer das Auenland von
Brandenburg. Das Auenland, ja, genau.
gesagt. Und das war tatsächlich so, wir haben eine 3-Tage-Tour da gemacht und wir sind 2 Tage keinem Menschen begegnet.
Ja.
Auf dem Fahrrad nicht.
Das ist ja, man sagt, wie man so schön sagt, strukturschwache Gegend. Da gibt es keine Industrie,
Ja.
So, die Bauernhöfe sind auch nicht mehr Großbetriebe.
Also, aber es ist wunderschön.
Ja, es ist ja so schön, weil nicht so viele Leute da sind. Aber auch da, wenn man bei Totti, da ist in der Uckermark, auch da hat es sich verändert. Im Sommer früher, der hat so einen See, da muss man dann immer einen Kilometer so, konnte man da runterlaufen, so von, der ist halt auf so einem Hügel, oben ist das Haus und dann läuft man so einen Kilometer runter zu so einem See und da war so eine Badestelle, da warst du immer alleine, egal, gab es nie. Heute im Sommer,
aber ist das der
gehen obere, da 12 untere, Autos und da sind halt Leute und so. Das ist dann eben so, hat sich verändert.
Ja. Meinst du den See tatsächlich? Der heißt doch sogar obere, unter...
Oberunter? Nee,
das ober,
ist
unter,
da, woher ist da das? Wartesee. Wartesee,
okay.
Da gibt es ja nur einen Haufen von den
Brandenburg und Seen und so.
Ja, ich bin auch ein Fan davon. Ich bin auch Nordberliner. Also ich kann mit Südberlin alles, was dann Richtung... kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin halt in Pankow geboren und für mich ist der Norden und alles, was Richtung Küste geht, ist so mein... Da fühle ich mich wohl.
Das ist geil, ne? Das nutzen wir gleich. Da machen wir gleich den Bogen. Wobei, genau, weil ich habe das Gefühl, auch Leute, die jetzt zugezogen sind, wie ich, und irgendwie vor 15 Jahren oder 13 Jahren das erste Mal hier waren, der erste Bezug prägt irgendwie und dann behält man das so bei. Und es gibt tatsächlich so eine Nord-Süd-Differenz. Also ich habe mich immer in Kreuzberg, Neukölln bewegt, dann teilweise sogar nach Britz raus oder Schöneberg eben.
Mhm.
Und Leute, die dann zum ersten Mal am Anfang irgendwie nach Prenzlauer Berg oder nach Friedrichshain ziehen, die bleiben in der Regel auch oben, wenn sie dann nochmal umziehen müssen aufgrund
von Vergrößerung
oder.
Also ich weiß nicht, also bei mir hat es auf jeden Fall damit zu tun, es hat nicht nur damit zu tun, wie schnell man aus der Stadt raus ist. Im Moment ist es natürlich ein praktisches, also wenn ich abends eine Runde Fahrrad fahren will, der schnellste Weg, um ein Feld und einen Wald zu sehen, ist halt am Norden durch Prenzlberg, Pankow und dann bist du schon gleich auf den Feldern sozusagen. Also alles andere wäre einfach Quark. Aber ich bin da halt eben aufgewachsen und ich glaube, du hast schon recht, wo man zuerst so ist, das prägt einen. Aber ich kann mit Britz und da unten und so mit Zehlendorf und so kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist mir nach so vielen Jahren und ich bin viel in der Stadt unterwegs und empfinde auch die gesamte Stadt als mein Zuhause. Also ich habe bestimmt keine Mauer im
Kopf,
oder so. Oder jedenfalls bilde ich mir das ein. Aber so wirklich zu Hause fühle ich mich eben im Norden. Da ist ja auch so, da ist eben der märkische Sand, wo diese Kiefern so rauskommen und so alle relativ karg irgendwie. Und das ist mein Gebiet. Da fahre ich gerne mit dem Fahrrad durch die Gegend so auf den Abend.
Mhm.
Und dann wird es ja schön. Dann kommt die Uckermark, dann kommt Mecklenburg. Das ist ja alles so unfassbar schön.
Auf jeden Fall.
So, und das ist mir einfach näher dran, als Richtung Dessau zu fahren.
Aber geht dir das schon lange so? Also ich meine, hast du diesen Naturbezug schon auch als Jugendlicher oder Kind gehabt? Oder?
Ja, wenn ich wirklich einen Naturbezug hätte, würde ich wahrscheinlich in der Natur wohnen. Ich wohne aber völlig da, wo gar kein Baum
steht. Ja, ich wollte gerade sagen, Mitte.
Ja, aber vielleicht ist deswegen so, dass ich einfach nach so ein paar, nach paar Tagen statt oder so, muss ich dann eben irgendwie raus, ja. Mhm. Das kann schon sein. Aber meine Großeltern hatten da im Norden raus aus Berlin an der Stadtgrenze einen Garten und so, da habe ich immer meine Sommer verbracht. Also wir haben schon immer in der Natur Urlaub verbracht und so, das stimmt schon. Aber ich muss nicht unbedingt in der Natur sein.
Okay.
Meine Tochter macht das, die fährt wirklich mit dem Zelt raus und am Freitagabend und kommt Sonntagabend wieder und pennt in der Hängematte zwischen zwei Bäumen gehängt irgendwo im Wald. Und
alleine? Oder mit ihrem Freund?
Okay. Und haben ein Zelt dabei und einen Kocher und so.
Ja, das ist auch geil.
Und ein Lastenfahrrad, der hat so ein geiles Rennrad, wo vorne so eine Platte drauf ist.
Ein Rennrad mit Lasten?
Ja, es gibt eine dänische Hänger. Firma, ich habe jetzt vergessen, okay. Aber die, das ist schon wie so eine Rennradphysik, also es ist eher ein schnelles Rad, aber vorne ist eben so eine Platte drauf, wo du echt viel unterbringen kannst, ja, so, und damit biken die dann immer raus, das finde ich echt geil. Und schlafen im Freien, weil sie das irgendwie brauchen. Und die Stadt ist auch so verrückt und voll und voller Menschen und Autos und Beton, ich kann das schon begreifen, dass irgendwie alle mal raus wollen.
Und ich finde, alleine in diesen 10 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, ist es so viel voller geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Aber
auf jeden Fall, ich empfinde das.
Ich merke es zum Beispiel an den Öffis, die du ja nicht nutzt, aber alleine
ich
das.
Nutze sie ja ab und zu.
Für den Stoßzeiten war ich schon immer voll.
Hat immer noch nichts zu tun mit Bangkok.
Ja.
Also wirklich, da wirst du erstmal, die haben ja das modernste U-Bahn-System, ist ja alles neu gebaut. Da bist du wie in so einem Science-Fiction-Film, sieht das aus. Du denkst, gleich kommt Tom Cruise um die Ecke und schiebt so Sachen weg und so. Überall so Bildschirme. Und du wirst so geleitet und trotzdem am Ende in die Bahn gepresst. Ja, von Leuten noch reingeschoben. So. Und das so schlimm ist es hier noch lange nicht.
Nee.
Und das sagt mir dann immer, wenn ich denke, oh, es ist mir alles hier zu voll und so viele Touris und so. Naja, das ist schon okay. Es ist immer noch eine kleine Metropole, unser Berlinchen.
Ja. Berlinchen.
Ja. Ja.
Okay, aber wo wir das schon angeschnitten haben, dass du da oben geboren bist und groß geworden bist, weil ich habe das, so genau haben wir da gar nicht drüber geredet und ich habe es auch nicht auf dem Schirm. Weil ihr seid ja schon ein halbes Jahr vor Mauerfalleröffnung seid ihr rüber.
Mai 89 haben wir die DDR verlassen, ja. Also per Ausreiseantrag. Wir hatten schon.
Der war aber schon lange gestellt, oder?
Der lief schon dann, glaube ich, 3 Jahre. Und dann mussten wir innerhalb von 48, als er dann genehmigt wurde, mussten wir innerhalb von 48 Stunden dann halt Ost-Berlin verlassen Richtung West-Berlin. So. Und das haben wir dann gemacht. Aber im Mai war noch nicht abzusehen, dass jemals diese Mauer nicht mehr sein wird, sozusagen.
Also, nee,
und ja, aber so war es, ja. Ich habe noch einen Sommer West-Berlin gesehen, wie es gemeint war.
Wie jetzt?
Na, so wie West-Berlin war ja in meiner Erinnerung ein kleines Pissdorf, sozusagen. Ja,
in deiner
also
Erinnerung von jetzt.
Also selbst Zeit? Ich, der aus dem grauen Ost-Berlin kam,
ja,
habe sofort gemerkt, das ist hier ein Dorf. Ist ja auch klar, du fährst ein paar Meter und stehst du wieder vor einer Mauer. Natürlich waren wir in der DDR eingesperrt, die konnten ja wohin sie wollten fliegen oder fahren, ja, aber im täglichen Leben bist du immer an dieser Mauer gelandet. Du konntest mit dem Bus zur Endstation fahren, da war garantiert Mauer. Auf der anderen Seite stand schon so ein Grenzer. Ich hatte komischerweise das Gefühl, mehr eingesperrt zu sein als vorher. Also, aber das ist natürlich nur ein physisches Gefühl. Also mir war schon bewusst, dass ich jetzt dass die Welt mir jetzt offen steht, aber Berlin war schon sehr so in seiner eigenen Soße schwimmendes Ding irgendwie so, ja. Und das war aber dann schnell vorbei, ja, dann war ja eh alles eins.
Aber du warst ja schon quasi drüben aktiv und hast ja schon für DEFA-Filme synchronisiert oder so.
Klar, mein Papa ist ja auch Schauspieler.
Genau, Michael Pan ist.
Und meine Oma war auch Schauspielerin und als kleiner Junge habe ich immer im Synchronstudio mitgesessen, hat mein Vater mich halt mitgenommen.
Von der Pike auf gelernt quasi.
Genau, so geht es ja vielen Kollegen, Simon Jäger und so, die sind ja auch alle, im Grunde haben die ähnliche Biografien, was das angeht. Der ist, glaube ich, gecastet worden damals. Aber,
genau,
aber,
der ist, glaube ich, über Ollis Mama.
Genau, Olli aber Robex, letztendlich kommst du als kleines Kind da irgendwie rein und irgendwann sagt einer zu dir, du geh mal hier an dem Mikrofon und Mama da, das, was der da macht. so, und dann habe ich das gemacht und dann... Und ab da hat es ja eigentlich nicht mehr aufgehört. Ja. Als Jugendlicher fand ich das auch super. Ich hatte da Freunde, waren auch immer dieselben, die das gemacht haben und so. Und dann war ja eine andere Art zu synchronisieren.
Ich wollte gerade sagen, was für Filme waren das? Also ich habe sowas aus
ich
der
kam,
Zeit
Gott sei Dank, als ich
hast
dann,
du noch irgendeine Erinnerung?
Ja, schöne Erinnerungen. Ja? Als ich 15 war zum Beispiel, habe ich damals kamen Filme auf, da war ja schon so das Ende der DDR in Sicht, also 86, 85, 87. Das war schon ein paar Jahre bevor die Mauer fiel. Da kam ja schon Gorbatschow, Glasnost, Perestroika. Da gab es teilweise neuartige Filme aus Russland zum Beispiel, die dann erst noch verboten waren in der DDR, weil die zu subversiv sogar waren. Mhm. Zum Beispiel gab es ein, weiß ich noch total genau, das fanden wir alle damals, das war so spannend, das war ein russischer Film in so einem russischen Dorf irgendwo bei Moskau über ein Mädchen, das zu Tode gemobbt wird. Also alle mobben sie, keiner kann sie lachen. Das war ja ein Thema, was im Osten der DDR, es gab sowas gab es ja nicht, es waren ja alles... Man ging ja miteinander sozialistisch um und das alleine das Thema dieses Films war und dann so hart auch noch, fanden wir alle total krass. Und plötzlich standen wir da, wir 15-Jährigen, die bei der DEFA das immer gemacht haben und haben halt sowas synchronisiert. Und das weiß ich noch. Na klar, hast du auch Zeichentrick gemacht oder es gab russische Filme. Ich habe eine australische Serie irgendwie im Osten synchronisiert.
Wirklich?
Ja, ja. Auch mit Jugendlichen so.
Die war konform, die war regimekonform.
Die war wahrscheinlich, ja, da ging es um nichts weiter. Das war halt nur reine Unterhaltung. So, so was gab es schon, ja, klar. Okay. Also, die haben ja auch manchmal Westproduktionen gezeigt. Also, die wurden dann teilweise auch manchmal neu synchronisiert, weil sie wahrscheinlich die West-Synchro nicht kaufen wollten oder das zu teuer war oder weiß ich nicht. Dann haben sie das nochmal gemacht.
Und wie hast du das dann mitgekriegt? Also, ihr seid ja rüber und habt ihr dann gleich da auch den Bezug zu anderen Synchronateliers quasi in West-Berlin gefunden?
Ja, naja, es ist ja so, wir waren ja im Grunde, also die meisten unserer Freunde und die Kollegen meiner Eltern aus dem Theater, die waren alle schon weg. Die sind in den Anfang der 80er abgehauen.
Und die standen im
Austausch. Oder drüben geblieben auch. Oder bei... Im Grunde war diese Synchronbranche in West-Berlin war gar keine West-Berliner Synchronbranche mehr und ist es auch heute nicht. Weil die Ossis das alles übernommen hatten. Die waren alle schon dort und haben dort Geld verdient und gearbeitet. Das heißt, mein Vater ist einfach nur rübergekommen und hat am nächsten Tag gearbeitet. Mhm. Bei den Kollegen aus der DDR, die er zwar ein paar Jahre nicht gesehen hat, aber die gesagt haben, hey, da bist du ja endlich. Und hier hast du eine Serie und so weiter. Und dann wurde sofort Geld verdient. Das war natürlich ein Glücksfall.
Total.
Auch natürlich etwas, was wir wussten, dass es so sein würde. Mhm. So. Aber ich war da ein bisschen von ausgenommen, weil ich hatte dann so ein komisches Alter, war dann mit der Schule fertig, bevor wir ausgereist sind.
Ja.
Und dann durfte ich aber natürlich nicht auf die Schauspielschule.
Das war
mein
Sinn, ne?
Begehr
weil,
war.
Weil du
Ausreiseantrag.
Weil du dann darfst du nicht
Republik
aufs Abitur?
Abitur, dafür war ich sowieso gar nicht gut genug in der Schule. Das hätte ich eh nicht geschafft. Hing auch ein bisschen mit dem Antrag zusammen, weil ich habe ab dem Tag, wo ich wusste, wir werden dieses Land hier verlassen, hat mich da nichts mehr interessiert.
Okay.
War ich natürlich auch der Rebell.
Aber so. Was war mit Freunden aus der Zeit? Also ich meine, hast du dich dann da auch distanziert schon?
Überhaupt nicht. Also ich hatte meine Freunde und das war ganz schlimm, als ich die dann verlassen musste. Das war grauenvoll.
Da habt ihr auch drüber geredet, ja? Also
natürlich.
Das im Vorfeld.
Also, im Vorfeld sowieso. Es schwebte ja immer über uns, aber da das nie passierte, sondern immer nur so über dir schwebt, irgendwann wird das ja so ein, ja, wenn ihr dann weg seid und so, Und dann plötzlich kommt ein Brief innerhalb von 48 Stunden. Das ist natürlich krass. Da flossen die Tränen und so weiter. Und dann haben wir uns dann auch gleich ein paar Wochen später in Prag, das war immer der Treffpunkt zwischen Ost und West, haben wir uns dann getroffen. Ich bin dann über Celle, Bayern nach Prag gefahren mit einer Mitfahrzentrale. Mein Kumpel, mein bester Freund, ist dann halt auch nach Prag irgendwie. Und dann haben wir uns da unter dem Arsch vom Wenzel, auf dem Wenzelsplatz, unter dieser Pferdestatue hat man sich immer getroffen. Das war so der Treffpunkt.
Okay.
Und aber das war natürlich schlimm, die alle zu verlassen, so Familie und Freunde und so.
Aber wenn man, jetzt habe ich gerade einen Denkfehler, wenn man jetzt nach Prag fährt, als DDR-Bürger, und hätte man dann nicht auch die Route, die du genommen hast, zurücknehmen können, um jetzt zu sagen, man bleibt quasi schon gleich im Westen und sieht rüber?
Die Grenze zwischen Tschechien oder damals Tschechoslowakei und war genauso gesichert wie die Grenze zwischen DDR und BRD. Ja. Nee, du konntest nur von Berlin über Dresden. Die Tschechien war das einzige Land, wo man ohne Visum hin durfte.
Okay.
Also da konntest du einfach
Schwarzes
einreisen.
Schwarzes Meer, oder? Das war doch auch eins der beliebtesten
Urlaubsziele, aber da musstest du schon eine Erlaubnis haben, um da hinzukommen.
Okay.
Ein Visum.
Ja.
Also ich weiß, als ich kleiner Junge war, waren wir in Polen. Mhm. Da durfte man damals auch noch in den Anfang der 70er, Mitte der 70er, durfte man da einfach hinfahren.
Mhm.
Später auch dann nicht mehr. Durftest du einfach nicht nach Polen fahren. Wir waren auch mal in Ungarn, aber das war dann schon gar nicht so einfach zu organisieren. Also Tschechien war wirklich das einzige Land, da hat man sich dann immer getroffen. Oder auf einer Autobahnraststätte auf diesen Transitstrecken.
Mhm.
Das war auch, aber da war immer die Stasi dabei, die so fotografiert haben aus dem aus dem Handgelenktäschchen wurde dann so, und die haben ja noch heute Fotos, wie die so da stehen und uns fotografieren, völlig abgefahren.
Ihr habt den zurückfotografiert.
Na klar, quasi, ja. Dann, als wir im Westen waren, ja, da konnte uns ja nichts mehr passieren.
Ah, stimmt. Im Osten. Die haben noch fleißig Akten gesammelt über euch. Habt ihr die mal eingesehen?
Ja, ich hab die gesehen, ja, ist ein relativ dickes Heft.
Ich meine, die Künstlergeneration.
Abgehört also, und so weiter, Telefongespräche abgehört, aber es war dann letztendlich unspektakulärer, als ich dachte, muss ich sagen. Als ich habe das so gelesen und war relativ langweilig von Belanglosigkeiten.
Das ist ja aber
so. Ja, also so was, haben die sich mit Scheiße beschäftigt. Das war
ist ein Kaugummi.
P hat sich getroffen mit an Autoraststätte. Aber es war so, ich weiß nicht, ich fand das völlig idiotisch, dass Leute sich damit beschäftigt haben. Ja? Aber so war DDR eben. Ja. So, das war schon fies. Aber was wollten wir eigentlich sagen?
Na, dieses Nahtlose, wir waren beim nahtlosen Übergang und du hast ja gesagt, dass dein Papa auch sofort
anfangen konnte. Ach so, was ich erzählen wollte, jedenfalls durfte ich ja nicht auf die Schauspielschule und so weiter. Und dann hieß es, was macht denn nun der Junge?
Ja, genau, der Malermeister.
Ja? Mach doch was Praktisches, Junge. Ich war so ein wirklicher Nerd mit Brille, nicht besonders sportlich, so ein Intellektuell, hab Theater gespielt und so. Mhm. So. Und ich so, ja, was Praktisches. Und bin ich halt Maler und Lackierer geworden. Und
das war abgeschlossen, ne?
Nee, ich hab's nicht abgeschlossen. Erzähl ich gleich. Also, hab das angefangen und das war natürlich furchtbar für mich, aber.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
So, aber es war natürlich wirklich total gut, weil es hat mich erstens zum Mann gemacht, sag mal. Also, bestimmte Dinge auf dem Bau musst du dich durchsetzen und ich habe es geschafft, mich da durchzusetzen, mich mit meinen Kollegen zu verstehen und so weiter und nicht der Nerd zu sein mit der Brille. So. Mhm. Und habe außerdem gelernt, meine zwei linken Hände, heute bin ich ein begabter Handwerker, so wage ich zu behaupten. Aber und das hat damit zu tun, dass ich dort einfach gelernt habe, mich zu bewegen und Dinge zu bauen und zu machen und so. Mhm. Das war eine gute Zeit, die mir gut getan hat, weil sie nämlich außerhalb von diesem Theater und bla, so, von diesem vergeistigten Quark.
Ja, dieser Blase.
Von dieser Blase, das ist nämlich alles Kacke eigentlich. Und
ist alles Kacke?
Ja.
Wieso?
Naja, weil das nicht das wahre Leben ist. Also, ja, gerne. Weil es wichtig ist, dass man mal mit
weiß,
wie es richtig zu arbeiten.
Ja.
Jeden Tag um 6 aufzustehen und erst um 17 Uhr wieder zu Hause zu sein. Dafür wenig Geld zu kriegen, körperlich hart zu arbeiten, kann ich nur allen Leuten empfehlen, die glauben, sie hätten die Klugheit mit, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern das habe ich also gemacht. Das war auch okay. Und 4 Wochen bevor ich diesen Gesellenbrief, bevor ich die Prüfung hätte zum Gesellen im DDR, kam halt dieses innerhalb von 48 Stunden, verlassen Sie bitte das Land.
Okay.
Na gut, dann gehe ich in West-Berlin eben zu so einer Malerfirma, zur Handwerkskammer.
Ja.
Wie gesagt, hey, ich bin hier gerade 4 Wochen vor Abschluss, wie läuft das jetzt? Wo kann ich denn hier die Prüfung machen?
Mhm.
Und dann haben die gesagt, nein. Das wird überhaupt nicht anerkannt, was Sie da drüben. Das ist eine 3-jährige Ausbildung, die können Sie jetzt nochmal von vorne anfangen.
Mhm. Das ist so krass, oder?
Da ich aber wusste, das ist jetzt auch nicht der Beruf, den ich mein Leben lang ausführen werde, war ich erst ratlos. Meine Eltern natürlich aus der DDR kommt, frisch nach West-Berlin übergesiedelt, haben gesagt, Junge, du wirst in die Drogen abrutschen und du musst das machen, fang nochmal an und so. Und dann habe ich tatsächlich nochmal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr das im Westen versucht, war angestellt bei einem Malermeister, den ich als Lehrling genommen hatte, habe diese Ausbildung nochmal 3-jährig, wie sie sein sollte, von vorne begonnen. Obwohl der einzige Unterschied war, dass die Farben anders heißen. Ja, aber eine Rolle ist eine Rolle und ein Pinsel ist ein Pinsel. Ich meine, das ist so idiotisch. Und dann, aber meine Eltern haben mich gedrückt, mach das, hör nicht damit auf, was willst du denn sonst machen? Du hast doch nichts, Junge. Und dann sind sie 3 Wochen in Urlaub gefahren im Sommer und dann bin ich zu den Synchronstudios gelaufen und habe gesagt, hallo, wie sieht's denn aus? Und als sie wiederkamen nach den Rebo, hatte ich schon 2 Serien am Arsch und irgendwie... Und habe diese Maler-Sache einfach sein lassen. Habe dann seitdem synchronisiert.
Du hast gesagt, hier, guck mal, Mami, Papi, ich habe schon was.
Ja, ich habe schon eine Serie hier bei Dings und so. Und dann war das auch okay. Die wussten, dass ich nicht 3 Jahre noch mal durchhalte. Also so hart war ich dann auch nicht. Und das war auch nicht das war auch nicht das, was ich machen wollte. Das war eine schöne Erfahrung, die war auch wichtig. Aber 5 Jahre meines Lebens war sie jetzt auch nicht wert.
Aber ist ja geil, dass deine Eltern da dann so besorgt waren. Weil ich meine, sie haben doch selber, also zumindest Michael Pan hat ja die ganze Zeit... auch synchronisiert und hat auch noch gedreht, oder?
Ja, ja, klar.
Was mit deiner Mama, weiß ich gar nicht, die hat doch eigentlich eine Künstleragentur gehabt dann, oder? Oder kam das
später? Nee, das kam erst später. Die ist gelernte Buchhändlerin und hat im Verlag gearbeitet, als ich ganz klein war. Mhm. Dann hat sie eine Weile nicht gearbeitet. Dann kam meine Schwester nämlich und so, als ich 7, 8 war. Und dann hat sie später, mein Vater war im Deutschen Theater engagiert,
lange
in der Schumannstraße, ne? Lange. Und sie hat dort auch gearbeitet in der Besucherabteilung. Okay. Hat aber, glaube ich, nur, ich weiß nicht, eine 20-30 Stunden Woche gehabt. Mhm. Irgendwie so. Hat da gearbeitet. Und hat dann erstmal gar nicht gearbeitet, als sie nach West-Berlin ausgereist sind. Mein Vater hat natürlich synchronisiert von 9 bis 0 Uhr jeden Tag. Das war ja die goldene Zeit des Leo Kirch. Lange bevor, als die Privatsender aufkamen, quasi Anfang der 90er. Ja. Also jeder, das ist wie heute im Grunde. Da gab es ja so eine Delle in den, in den 2000ern, ne? Die war ja krass. Und heute ist noch schlimmer. Jeder, der irgendwie schon mal gerade ausgehustet hat in irgendeinem Mikrofon, kann ja Millionär werden im Moment. Ich übertreibe.
Weil da so viel zu tun ist.
Genau. Weil einfach der Umfang an der Arbeit so extrem groß ist. Und das war damals ähnlich. Da kamen diese ganzen Serien und das alles. Und diese Synchronbranche war ja doch relativ überschaubar. Das waren ganz wenige Kollegen, wenn man sich
alte... Schon, oder?
Na, wenn man sich heute mal alte Serien aus den 80ern anhört...
Ja, sind es so 20 Leute.
Es sind 20 Leute. Es sind 8 Frauen und 12 Männer. Davon sind 2 die tiefen Brummigen, 2 die coolen Typen, dann gibt es noch 2 Verrückte und das war's.
Ja.
Und das waren alle, die das da alles gemacht haben. Und das, das hat sich damals mit der Wende geändert. Dann kamen die Ostkollegen dazu, es war aber genug Arbeit für alle da. Ja. Und es war eine goldene Zeit sozusagen und die hat mein Vater auch genutzt, als wir dann ausgereist waren.
Den muss ich auch noch hier einladen.
Mach das mal.
Das mache ich.
Ja, ja. Der hat eine Menge zu erzählen.
Ich weiß.
Gerade über diese Zeit.
Voll.
Ja. Naja, und dann ist es so gelaufen, wie es eben gelaufen ist. Dann habe ich im Grunde seit 91 bis in die 2005 oder so, habe ich synchronisiert, bis es mir aus den Ohren rauskam. Jeden Tag, 12 Stunden, war völlig normal.
Vollzeit.
Vollzeit, ja.
Ja.
Mhm. Wie wir alle.
Ja.
Simon ja kennengelernt. Ich meine, wir standen den ersten Tag zusammen vor dem Mikrofon. Auch diese, das war noch lange so, dass selbst diese
noch
junge noch Clique, also die alle so im Alter von Anfang 20 bis Mitte 20, so, das waren auch nicht viele Leute, das waren vielleicht 10 Leute, die sich immer getroffen haben. Das sind immer die gleichen. Und das sind auch immer noch heute die gleichen. Das ist irgendwie ganz witzig.
Sag mal einen Namen. Ich kenne ja die wahrscheinlich
Simon auch. Simon Jäger zum Beispiel. Ja. Dennis Schmidt-Voss, die Schmidt-Voss-Brüder. Gerrit Schmidt-Voss.
Ja.
Dascha Lehmann, die mit Dennis verheiratet ist. Melanie Hinze. Mhm. Matthias Hinze lebte damals noch, der leider sich umgebracht hat vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren. Dazu gehören eigentlich auch Oliver Rohrbeck und Mego und Benny Völz, obwohl die eine Generation über uns, das waren immer die
uns. Ein paar Jahre älter, oder?
Ein paar Jahre älter waren immer so unsere Vorbild, da wollten wir mal gerne hin, so was die so gemacht haben und diese geilen Filme und so. Und wen gab es noch? Sven Plate, du merkst, das hört schon langsam auf. So was.
Stimmt.
Die paar Leute haben alles weggetragen, was da zu machen war. Das war echt super.
Ja, und dann kamen sie dann irgendwann auch die Großen, oder?
Das ist ja der normale Lauf der Dinge. Irgendwann wirst du älter, bist dann Mitte, Ende 20 und dann werden auch die Schauspieler, die du synchronisierst, kommen auch in das Alter und werden langsam, kriegen langsam eine Persönlichkeit und eine eigene Art und werden älter. Und dann wirst du denen zugewiesen. So einfach dadurch, dass du es machst, das passiert, glaube ich, automatisch, das entscheidet niemand. Du sprichst den jetzt zufällig zwei, dreimal denselben, ja, dann bist du es eben.
Ja.
So
gibt es ja auch keinen Vertrag darüber, ne?
Das ist dann sowieso einfach nur eine
Gewohnheit.
Und das ist einfach nur eine
Rücksichtsnahme
für die Rücksichtnahme auf die Hörgewohnheiten des Publikums ist das eigentlich, ja.
Klar.
Was ich gut finde.
Total.
Viele sind da nicht so und sagen, das muss jedes Mal, wenn der was anderes spielt, muss auch ein anderer Sprecher das machen. Bin ich überhaupt nicht der Meinung. Mich persönlich, und ich bin jemand, der nicht Filme auf Englisch guckt, sondern auf Deutsch, weil ich so aufgewachsen bin. Ich hasse das, wenn die Stimmen sich ändern.
Das ist wirklich
schlimm. Ich hasse es. Ich will das immer der sehr. Und das sind Schauspieler, der spielt halt mal einen Liebhaber und mal einen Bösewicht, aber warum soll der Synchronschauspieler, wenn man schon diesen ekelhaften Begriff nehmen will?
Warum ist der ekelhaft?
Was ist denn ein Synchronschauspieler? Entweder bist du Schauspieler oder nicht.
Ja.
Aber du bist Synchronschauspieler, gibt es nicht. Das ist totaler Schwach, das ist der letzte. Das ist wirklich Unsinn.
Okay, dann schreibe ich bei dir Schauspieler? Schreibe ich dann?
Ja, es ist mir zum Beispiel.
Ja.
Das wiederum bin ich auch nicht so.
Zumindest nicht
Offiziell mit Stempel.
Ja, weil wenn du nicht das Diplom in der Hand hast, ja. Das habe ich ja nicht. Ja. Ist es natürlich für die, die 4 Jahre auf einer Schauspielschule waren, dann sich durch diese Theaternummer gekämpft haben, bis so, ja. Mhm. Letztendlich stehen die auch nur vor dem Mikrofon neben mir, machen nicht andere. Aber sie haben dieses Diplom und das will ich ihnen auch zugestehen.
Ja.
Und ich muss auch, ehrlich gesagt, ist mir völlig egal, wie genannt werde. Ich finde nur, Synchronschauspieler ist so schon wieder der Versuch, sich wichtiger zu machen, als es eigentlich ist. Sag doch einfach Synchronsprecher. Das ist ein etablierter Begriff in Deutschland. Da weiß jeder, was das ist. Mhm. Und fertig ist es. Aber Synchronschauspieler soll bedeuten, wir synchronisieren zwar, sind aber eigentlich ganz toll. Und das ist aber eigentlich nicht so.
Ja, genau. Es gibt einige, die wirklich dieses Jahr ausschließlich machen. Oder auch zumindest fast.
Genau. Und die wollen gerne, viele wollen eben Synchronschauspieler genannt werden. Sollen sie doch auch. Ist ja auch in Ordnung. Aber mir ist es ehrlich gesagt völlig Schnitte. Wie es genannt wird, ist doch völlig wurscht. Aber jedem wie er es braucht. So.
Dann habe ich nochmal nachgeguckt bei, Johnny Depp halt, ne? Hast du ja dann doch. Du hast ja auch schon bei Fear and Loathing in Las Vegas, hast du ja auch schon synchronisiert.
Hm, ich glaube 95 zum ersten Mal.
Das müsste die Zeit sein, oder? Ich bin jetzt selber.
Na, ein bisschen später. Ja, nicht später? Viel später.
98 war vielleicht?
Ja, so war zum Ende der 90er bestimmt.
Das muss doch sauber Bock gebracht haben, oder? Hast du da noch Erinnerungen?
Da habe ich doch gute Erinnerungen, weil ich mit meinem besten Freund Thorsten Michaelis, der auch ein Kollege ist, zusammen gemacht. Und
Wesley Snipes unter anderem.
Genau. Und der hat ja den Del Toro, oder spricht den immer noch, glaube ich, den Del Toro immer.
Benicio Del Toro.
Und ich weiß noch, Sven Haspar, so ein Regiekollege von uns, hat damals uns angerufen und gesagt, Leute, ich weiß auch nicht, was das für ein Film ist, es geht um Drogen und so weiter, ihr könnt machen, was ihr wollt, bringt mit. Ist mir egal. Und dann weiß ich noch, sind wir am ersten Tag, morgens um Montag, um 8, saß ich in Thorstens Mercedes auf der Avus Richtung Babelsberg, wo das gemacht wurde, und habe einen mörderischen Joint geraucht. Das war unglaublich, ein Gerät. Also wir haben wirklich gedacht, wir haben den Film und gesagt, wenn die schon sagen, wir sollen hier völlig breit ankommen, dann machen wir das auch. Und um 10 saß ich wieder im Auto, sollte den ganzen Tag gehen, um 10 saß ich im Auto zurück auf der Avus nach Berlin, weil gar nichts, hat einfach nicht funktioniert. Ich konnte weder sprechen noch sonst irgendwas. Konnte auch den Film mir nicht angucken.
Ich habe gerade überlegt, abends um 10 richtig fleißig gearbeitet. Nein. Nee, morgens um 10, 2 Stunden später.
Wir sind am nächsten Morgen völlig nüchtern da angekommen und haben das so gemacht, wie sich gehört. Man soll ja nicht den Besoffenen spielen.
Und ja,
das wurde mir dort sehr eindringlich klar geworden. Weil ich habe angefangen zu sprechen, da war der Take eigentlich schon wieder vorbei. Ich habe es einfach nicht gesehen. Mein ganzes Timing, alles war im Arsch. Und hat mich auch nicht interessiert, was wir da machen.
So. Das ist so schön.
Thorsten saß auch nur hinten so viel. So. Im Grunde wie die im Film, aber du kannst sie nicht synchronisieren. Ja, du musst im Kopf irgendwie doch schon dabei sein. Und das haben wir dann auch gemacht, aber wir hatten trotzdem unseren Spaß, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß aber noch, dass wir damals dann gesagt haben, das ist ein Quark, was haben wir denn hier gerade gemacht, ja, als es fertig war. Dann sind wir ins Kino gegangen und sind nach einer Stunde gegangen.
Wirklich?
Ja. Das ist scheiße, der Film, oder? Ja, total scheiße, wo man geht. Ja, wir gehen.
Fledermausland.
Ja. Wir wollten uns auch sehr, wir fanden das alle doof. Heute kann ich mir das angucken, finde das lustig und so. Also ich fand... Das Buch kann man lesen, das ist geil geschrieben. So,
das wusste ich gar nicht, dass es eine Buchvorlage war.
Ja, klar. Hunter S. Thompson. Aber es ist auch eine gute Verfilmung, auf jeden Fall. Also das ist schon. Aber damals konnte ich damit nicht so viel anfangen. Irgendwie, vielleicht weil wir es gemacht hatten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber darauf werde ich heute noch oft angesprochen, auf diesen Film.
Also, ich bin
vor allem auf ihn, das ist halt seine Rolle, seine Figur, die er da, das ist schon ziemlich krass, was er da gemacht hat, ganz sicher. Können wir noch eine rauchen?
Wobei, der war ja auch nüchtern am Set.
Natürlich war der nüchtern am Set, na klar. Also so nüchtern wie, ja.
Wie ganz, Johnny sein kann, meinst du? Ich weiß nicht, hast du da mehr Gossip als ich weiß? Ich
glaube, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gibt ja einige da, die... Alkohol ist ja auch eine Gewohnheitssache. Man kann ja, weißt du, also der wird jetzt nicht so breit wie das, was er gespielt hat. Der wird jetzt keine 6 verschiedenen Sachen eingeschmissen haben, aber ob der ganz clean war, da bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Also ich wäre es vielleicht nicht, glaube ich. Aber, ja, aber um so präzise zu sein und so kannst du eigentlich nicht, Kannst du eigentlich nicht.
Ja, wobei du musst ja präzise auf ihm drauf sein. Er gibt ja vor. Das heißt,
aber er bei ihm ist ja auch, er spielt ja auch präzise.
Das Zuspielen, meinst du?
Ja. Es gibt ja Rhythmen, Pausen, ja. Timing. Das sind ja Sachen, gerade vor der Kamera, die kannst du ja nicht einfach, die sind ja nicht zufällig, sondern das ist ja alles geplant und hergestellt und geprobt. Insofern kann der eigentlich da nicht irgendwie breit gewesen sein. Ganz bestimmt nicht.
Du willst eine rauchen, da fällt mir ein, bist du mit IQOS vorbei oder was? Hast du das nicht mal...
Ja, irgendwie bin ich damit vorbei, ja.
Du hast das auch ausprobiert und warst auch so, ja, doch, geht und du reduzierst zumindest irgendwie deine...
Ja, ich werde es auch zwischendurch, nehme ich auch immer und... Aber es ist jetzt irgendwie dann doch nicht dasselbe. Aber ich versuche so viel Fahrrad zu fahren und wenn ich auf dem Fahrrad bin, kann ich ja nicht rauchen.
Das ist auch so widerlich, oder? Komm, das muss man trennen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe schon Probleme damit.
Ich meine, du fährst ja auch Rennrad, aber ich ja selbst, ich wäre ja in Holland.
Auf dem Rad rauchen finde ich,
das meine ich, das ist so eklig, oder?
Inzwischen ist es schon schwierig für mich, wenn man 1,5 Stunden als Raucher auf dem Rad sitzt, ist es ja schon trotzdem so, obwohl du dich freigeatmet hast und irgendwie schwitzt und so, du steigst ab und möchtest eine rauchen eigentlich, obwohl du noch gar nicht normal atmest. Ja? Das finde ich inzwischen schon pervers. Das ist aber ein gutes Zeichen.
Wenn die Lungen sich so geöffnet haben.
Ja, du bist so frei. Aber dein Körper sagt natürlich, komm, rauch eine. Aber es ist doch idiotisch, 1,5 Stunden durch den Wald zu fahren und diese Luft einzuatmen und sich dann schlechte Luft reinzuhauen, sobald man damit aufhört. Ja? Ich kann es aber trotzdem nicht ganz lassen. Ich versuche es nur zu reduzieren. Aber zum Rumbräuch jetzt...
Ja, wir unterbrechen jetzt einfach. Wir rauchen jetzt eine.
Komm. Okay. Oh, es ist ja schon 20 nach 8.
Du bist wie viel?
Naja.
20 von 9, 20 Minuten, ne?
Ja.
Na, dann rauchen wir jetzt eine und wir haben so viele Sachen nicht angesprochen.
Bist du doof? Ich kann ja nochmal wiederkommen irgendwann.
Dann kommst du nochmal wieder.
Für den zweiten Teil.
Für den zweiten Teil.
Aber haben wir Scheiße erzählt nur?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben was sehr Schönes erzählt. Wir rauchen jetzt. Und darf ich mir einen von dir nehmen?
Dann
dauert es nicht viel noch länger. Danke. Und dann, ist ja egal, lesen kann. Das ist es. Wenn es nicht geht, dann kostet es noch mal wieder.
Aber ja, kann man noch machen. Kann man nicht zwei Teile machen, so zwei andere Teile? Ich habe auch das Gefühl, wir haben noch gar nichts gesagt.
Läuft.
Achso, den
müssen wir. Läuft.
Geil.
Wir haben das ja schon thematisiert. Ich muss jetzt nicht nochmal sagen, was das ist, oder? Oder soll ich dir noch den Titel nochmal mitgeben?
Mach ihn doch. Ich kann ihn vielleicht rausschneiden, gut. Aber dann habe ich ihn, weil ich nämlich genau weiß, wie ich das lösen werde.
In Ordnung.
Ich werde dich auch einmal eine von der Geschichte quasi mitten rein, wo wir rauchen gehen, weißt du, werde ich da schon reinsetzen.
Ja. Wahrscheinlich. Dann am besten, die hier ist sehr kurz, die hat nur zwei Seiten, der erste Kapitel von Panaroma.
Ja.
Und das hat hier 3,5, 4,
eben,
ist ein
das
bisschen
ist auch die länger. Langsamkeit, da gehen wir dann raus.
Genau, ne? Super. Tom Robbins, Panaroma. Heute im Angebot. Die rote Beete ist das intensivste aller Gemüse. Zugegeben, der Rettich ist aufregender, aber das Feuer des Rettichs ist ein kaltes Feuer, ist das Feuer der Unzufriedenheit, nicht das der Leidenschaft. Tomaten sind immerhin lebhaft frisch, aber Tomaten werden durchzogen von einem Hauch Frivolität. Rote Beeten sind todernst. Slawische Völker verdanken ihre physischen Charakteristika den Kartoffeln, ihre schwelende Unruhe den Rettichen, ihre Ernsthaftigkeit den roten Beeten. Die rote Beete ist das melancholische Gemüse, jenes, das am bereitwilligsten leidet. Soll mal jemand versuchen, aus einer Steckrübe Blut zu quetschen. Die rote Beete ist der Mörder, der an den Tatort zurückkehrt. Die rote Beete ist das, was da anfängt, wo die Kirsche mit der Karotte aufhört. Die rote Beete ist der Urahn des Herbstmondes, bärtig, begraben, alles nur nicht leblos. Sie ist das dunkelgrüne Segel des gestrandeten Mondbootes, genäht mit Venen aus Urplasma. Sie ist die Drachenschnur, die einst den Mond mit der Erde verband und jetzt nichts weiter ist als ein schlammverschmierter Schnurrbart, der verzweifelt nach Rubinen bohrt. Die rote Beete war Rasputins Lieblingsgemüse, man konnte es seinen Augen ansehen. In Europa ist der Anbau einer großen Beete verbreitet, die Mangold genannt wird. Vielleicht ist es der Mangold, den wir in Rasputin erkennen. Auf jeden Fall finden wir Mangold in der Musik Wagners, wenngleich es ein anderer Komponist ist, dessen Name so anfängt. B. Freilich gibt es auch weiße Beeten und Beeten, die statt Blut Zuckerwasser absondern. Aber es ist die rote Beete, die uns hier beschäftigen wird. Jene Art, die errötet und anschwillt wie eine Hämorrhoide, gegen die es keinerlei Mittel gibt. Das heißt, es gibt doch eines. Beauftragen Sie einen Töpfer, Ihnen ein Keramikarschloch zu bauen. Und wenn Sie gerade nicht darauf sitzen, können Sie es als Schüssel für Borscht benutzen. Ein altes ukrainisches Sprichwort warnt: Eine Geschichte, die mit einer roten Beete anfängt, endet mit dem Teufel. Dieses Risiko müssen wir eingehen.
Oder? Ja. Wahnsinn.
Hast du Matrix 1?
Ja,
das ist ganz klein.
Ich bin der Typ, der wacht doch auf an seinem Computer.
Ja.
Neo. Da erscheint doch auf diesem Bildschirm am Anfang Neo. Und dann folge dem weißen Kaninchen oder so. Ich glaube, es an der Tür steht so ein Drogendealer da.
Ja. Hey, komm mit.
Das bist du. Also,
ja.
Geil.
Ganz jung.
Matrix hat mich so geflasht. War einer der prägendsten Filme überhaupt.
Ich finde das heute noch nicht. Wenn ich da reinsappe und das läuft, dann kann ich nicht wegsappen.
Nee, ich auch nicht.
Wie also der erste ist, das ist so abgefahren, ey. Das wird die spielen, ich liebe das einfach.
Und ich weiß noch, ich war in einem Raucherkino und wusste von nichts. Mein Bruder hat Tickets besorgt, wir gehen heute Abend ins Kino. Ich so, alles klar. Wir haben einen Joint vorher geraucht. Und ich wusste, das ist geil, wenn man gar nichts weiß.
Ja.
Und ich weiß, bei dieser Situation, bei der Szene, wo er schon an der Drainage da hängt und so und fragt, warum tun meine Augen so weh?
Weil du sie noch nie benutzt hast.
Ja, so, nur das ist mir so schlecht geworden. Ich muss mal pissen. Also.
Absolut, ja.
Und dann standen wir beide im Klo. Und ich so,
das ist eine der, für mich ist das die Synchronreferenz.
Ist das?
Ja. Das ist der beste Synchronregisseur, den es jemals gab, meiner Meinung nach. Der hat das gemacht und
hast du den Namen?
Clemens Frohmann heißt er. Okay. Und der arbeitet unglaublich genau. Du machst jeden Take gefühlt 100 Mal.
Okay.
Gott hat er mich gequält. Also bei anderen Filmen. Und ich habe so unendlich viel von dem gelernt. Also das ist so Kampf um Nuancen. Da war er der Meister sozusagen. Und er hat nicht locker gelassen. Und selbst so Kollegen, die eigentlich will das gar nicht. Der hat Kollegen weit über ihre Grenzen geführt.
Mhm.
Und das ist beim Synchron eine große Kunst. Ja. Also, und das hat es ihm bei diesem, ich finde es der best synchronisierte Film, den ich mir so vorstellen kann.
Der ist toll gemacht, keine Frage. Also, ja. Aber es gibt gerade von diesen ganz großen Blockbustern, gibt es ein paar, die mir so einfallen. Also,
ja, ich weiß.
Fand ich auch toll.
Mir fallen auch viele ein, aber da, wenn ich das höre, das ist irgendwie, ich weiß es nicht, das hat so eine Intensität, die nicht aufhört. Das hat er irgendwie durchgezogen. Und das ist nur, wenn du den großen Überblick hast, kannst du das machen und so. Und der hat sich wirklich damit beschäftigt. Und das hat man nicht so oft. Dafür ist auch wenig Zeit da und so. Und das wird heute nicht mehr so gemacht. Also es gibt den Clemens noch, der macht auch noch Film und so. Und aber kann ja nicht alles machen. Egal, ich finde einfach, das ist besser geht's nicht, glaube ich. Besser, wirst du nicht, wie das besser zu machen gewesen wäre. So.
Ich bin auf deiner Seite. Also es ist einer meiner prägendsten Filme. Ja, genau. Und das ist tatsächlich aber auch ein Film, den ich noch nie im O-Ton geguckt habe. Vielleicht sollte ich das
auch
ausprobieren.
Muss man nicht.
Ich glaube, dass man das nicht muss.
Wie der Hans-Jürgen Wolf, der ist leider verstorben vor kurzem. Der den Agent Smith
Alter, Schwede, ja. Grandios.
Krass, was der. Und der hat den gequält. Ich weiß es, weil ich damals im Nebenatelier synchronisiert habe und der war tagelang halt im Nebenatelier, hat diesen Agent Smith aufgenommen.
Mhm.
Und die haben am Tag irgendwie nur ein Drittel von dem geschafft, was die Dispo irgendwie so. Ich weiß, er muss sehr gelitten haben. Aber das hat sich gelohnt. So gut habe ich den nie gehört irgendwo. Und das ist aber so offen. Das ist so. Da schwebt. Er hat ihm wirklich geschafft, ihm dieses maschinenhafte, aber gleichzeitig hasserfüllte.
Ja, das ist.
Und aber ohne das so plakativ zu machen, sondern so, das schwebt aber so irgendwie irgendwo hier so. Oh, Unglaublich gut. Also ich finde das ganz extrem.
Ja, schön. Auf Matrix. Hier, komm.
Ja, Prost.
Wie auch immer ich das jetzt erkläre, unsere Raucherpause mit Matrix zurückkehrend.
Ja, wieso?
Ja, ich werde mir was überlegen. Aber du hast jetzt Zeitdruck. Wir machen jetzt einen zweiten Teil an, oder was? Du hast jetzt gemerkt, es ist ein ganz entspannt, es ist nicht das Interview AB. Sag mal bitte, was findest du dazu?
Ja, du kannst ja sagen, einfach, ob du, wenn du das jetzt fertig produziert hast, ob das so okay ist. Dann ist es auch okay, wenn es nur ein. Man muss ja nicht über irgendwas Besonderes reden. Wenn du mich nochmal einlädst, können wir uns gerne nochmal treffen.
Ja, das sind die, also, ja, wahrscheinlich. Ich habe natürlich ein paar Fragen
gehabt. Entscheide dich doch einfach nach Lust und Laune. Ja, klar hast du Fragen gehabt.
Aber es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ich glaube eigentlich, dass das Wichtigste kam rüber, nämlich, was für eine geile Sau du bist.
Aber wenn du das nochmal machen willst, dann machen wir es gerne nochmal. Also, ja? Ist doch schön, hier abends zu sitzen und sich einen reinzulöffeln.
Oder?
Und dann kann man es ja so organisieren, dass die Kinder nicht irgendwo hier noch hin muss. Dann kann man noch weiter löffeln.
Genau. Weil heute gibt es Zeugnisse und dann gibt's
erst. Die gab's schon, ja.
Oder die gab's schon.
Und genau. Die waren gut.
Sehr schön.
Ich muss das gutieren. Außerdem fährt sie morgen weg und ich will sie nochmal sehen, bevor so eine Woche. Sie ist ja erst 17. Sie ist so in Wirklichkeit ist sie nur erst 7. Sie ist mein Nesthäkchen. Und so. Das ist schon komisch, wenn sie auf einmal eine Woche weg ist. Das ist immer ein merkwürdiges Gefühl. Aber so ist der Leben. Mhm. Du wirst alt, die Kinder werden alt.
Was?
Älter.
Älter.
Kannst du machen nichts.
Ja, mit zunehmendem Alter wächst die, vervollständige den Satz als Beispiel, weil du gerade über Älterwen geredet hast.
Mit zunehmendem Alter wächst die Borniertheit. Ich weiß es nicht.
Die Nasenhaare.
Es gibt ja die 5 Phasen des Mannes, oder? Gibt es ja im Japanischen irgendwie, Tenso, keine Ahnung. Gibt es da so ein Buch, wie heißt denn das? Egal. Nicht mal Frank Lobrecht fragen, der kennt sich damit aus. Die 5 Phasen des Mannes. Ich glaube, 20, 30, 40. Nee, 20, 30, 40, 50, 60 sind die 5 Phasen des Mannes. Das kannst du jetzt bildlich nicht so, aber ich glaube, im Alter wird eigentlich nichts so viel besser. Außer, dass man etwas gelassener, weil man nicht mehr so viel Zukunft vor sich hat, etwas gelassener damit umgeht, glaube ich. So. Und sich nicht mehr so schnell aufregt. Das ist jedenfalls mein Eindruck, dass man unwichtige Dinge eher weglässt und versucht, sich auf das Wichtige zu konzentrieren. Ob das klappt, natürlich nicht immer, aber so irgendwie weiß man doch eher, wo es lang geht. Mhm. Das ist mein Eindruck. Oder zumindest, was man nicht möchte.
Ja.
Ist ja schon mal gut. Früher habe ich so viel Scheiße gemacht, die ich nicht möchte, aber habe sie trotzdem gemacht. Das fällt mir heute leichter, das wegzulassen.
Gut, damit haben wir doch eigentlich eine Conclusion gemacht. Also im Sinne von, die ganzen Standardfragen haben wir jetzt weggelassen und das eigentliche Essentielle, nämlich das Leben, kam jetzt ganz gut zum Tragen, oder? Und so ein bisschen Biografie haben wir ja trotzdem angerissen und ein Lebensgefühl.
Ja, ich hoffe, dass
doch
eure Zuhörer damit was anfangen können.
Doch, bestimmt.
Also.
Kannst du noch lesen?
Ich glaube nicht. Kannst ja mal probieren. Aber ich glaube nicht.
Boah. Brauchst du noch Alter, Licht?
Nee, die verschwinden. Die Buchstaben verschwinden. Ich sehe 2 Buchstaben, wirklich. Schade eigentlich, weil.
Du hattest die 4 Seiten rausgesucht.
Ja, nee, ich bin ja, also, ich liebe ja Trailer.
Ja.
Ich würde ja ins Kino gehen, wenn es Kinos gäbe, die sagen würden, wir zeigen hier 30 Trailer am Stück.
Mhm.
Statt einem Film.
Mhm.
So für die kommenden Filme, so, was so rauskommt.
Ja.
Das wäre mir ein Vergnügen. Würde ich mir gerne angucken. Ja,
wirklich?
Ja, ich bin totaler Trailer-Fan. Ich kann mir stundenlang Trailer angucken. Und deswegen dachte ich, habe ich mir eigentlich ausgesucht, einfach nur Bücheranfänge. Also ich hatte jetzt 2 Bücher, die ich sehr liebe. Und davon einfach nur die ersten 2-3 Seiten zu lesen, das ist so wie so ein Trailer, wenn du so willst, an ja. Trailern, so ein Buch. Das fände ich eigentlich besser, als zu sagen, ich will hier nehmen hier das besondere Kapitel oder die Kurzgeschichte, die wäre es doch eigentlich geiler, so einfach kurz Bücher anzufangen, weil ich glaube, auf den ersten 2, eigentlich auf der ersten Seite eines Buches entscheidet sich, ob du das gut findest oder ob es gut geschrieben ist oder nicht. So.
Ja.
Und insofern könnte man eigentlich auch mal fällt mir gerade auf, eine CD rausbringen oder ein Hörbuch, wo man nur die ersten zwei Seiten von Büchern so vorliest. Und dann so. Das ist eigentlich eine geile Sache.
Die man dann, wie man das früher doch beim Hörbuch gemacht hat, nochmal liest am Ende des Buches, weil man meint, dann ist man nochmal besser drin im Stoff.
Ach ja,
diese. Ach ja, das kennst du gar nicht mehr, ne?
Nee, gib mir schon in der ersten Minute Mühe. Nee, das gibt's natürlich. Ja. Das gibt's aber eher beim Synchron. Beim Synchron gibt's das schon, dass man sagt, komm, lass uns, jetzt bist du drin, jetzt hast du den Charakter irgendwie verinnerlicht, bist zu ihm geworden oder hast deinen Weg gefunden, zu ihm zu werden. Jetzt lass uns die erste Szene nochmal machen oder die ersten beiden oder so, um das irgendwie glatt zu machen. So, da hast du noch gesucht, das hat man gehört. Das gibt's oft, aber beim Hörbuch eigentlich nicht. Da weiß ich eigentlich schon von Anfang an,
wo der Hase lang läuft.
Ja, der Sound erschließt sich auch eigentlich sofort von so einem Buch. Und wenn du vorher mal reinliest, ich mache ja nicht mehr wie früher, habe ich ja viel Prima Vista gelesen. So. Mache ich inzwischen weniger. Also ich lese zumindest mal quer, so vorher, um einfach den Sound des Buches so mitzunehmen. Das ist eigentlich das, was ich mit. Der Inhalt ist nicht wichtig, aber der Sound, wie schreibt er? Welchen Sound hat er so? Das muss man da so rausfinden irgendwie. Aber wenn du den weißt, dann.
Ja, es gibt ja auch Kollegen, die das richtig durcharbeiten und sich Striche machen und so.
Ich weiß, Thorsten zum Beispiel, mein Kumpel, der liest auch ab und zu, aber wenig Hörbücher, weil er das auch eben nicht gerne macht, weil er sagt, die Vorbereitungszeit ist für mich länger als das Lesen eigentlich. Mhm. Ich muss mir jedes Wort anstreichen. So hat er gelernt in der Schauspielschule, so wird das gemacht. Und wenn du das natürlich machen musst, weil du einfach nicht diese, ich glaube, es ist auch eine Gabe, die ich und einige Kollegen Gott sei Dank in die Wiege gelegt bekommen haben, dass wir so ein bisschen fotografisch lesen können. Also nicht Wort für Wort, sondern ich sehe immer schon
filmisch. Das war das. Das hatte ich mich mit Simon auch
besprochen. Schönes Wort dafür.
Genau, filmisch. Weil ihr habt beide offensichtlich einen anderen Zugang. Er ist tatsächlich, haben wir festgestellt, eher so technisch von außen. Hatte ganz oft, wenn es um Charaktere geht und eine Beschreibung, dann hört er Kollegen im Ohr. Und versucht die eigentlich.
Das mache ich auch manchmal, mir Kollegen vorstellen. Oder so, die, ne? Ja, ist aber, wenn viele Charaktere in einem Buch sind und einer wird beschrieben als 65-jähriger, etwas bärbeißiger, bärtiger, warum soll ich nicht mir Jürgen Klucker vorstellen? Ja, und dann habe ich sofort ein Bild im Kopf und weiß, okay, so mache ich den jetzt. Ja, so, genau. Das ist ja, das kann man als Mittel schon benutzen. So. Aber ich glaube, Simon hat eigentlich einen ähnlichen Zugang.
Aber er steigt trotzdem Texten. Nicht so filmisch ein wie du. Das hast du ja auch noch beschrieben. Weil wenn
ich muss immer
du bist
Bilder
ja wirklich,
sehen. Ich muss bei allem Bilder sehen. Wenn ich kein Bild mehr sehe, es stimmt was nicht. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Es muss ein Film laufen. Und ich habe auch gemerkt, dass die Bücher, die ich privat liebe und so, die sind alle sehr Filme. Also sehr bildlastig. So, und nicht informationslastig.
Ja.
Simon liest ja hier, wie heißt denn dieser, ich glaube, es ist ein Iraner, so ein Hyperintellektueller, der sehr so.
Du
weißt schon.
Ach, wie heißt hat er mal ohne mich gemacht, ja, ich weiß.
Und das, ich hab auch versucht, den zu lesen. Es geht nicht.
Ja.
Weil der transportiert Informationen, aber keine Bilder. Der transportiert kluge Gedanken und so, aber kein, ich sehe nichts. Ich höre nur. So, und dann bin ich raus. An der Stelle. Das ist mir zu viel. Vielleicht ist es auch meine Faulheit. Vielleicht ist es zu viel Arbeit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber, das
ist einfach ein anderer Zugang.
Aber es ist ein anderer Zugang, offensichtlich. Ja. So.
Auf jeden. Also weil ich schwärme heute noch von unserer Produktion, dem Lütjenenko-Zweiteiler.
Ja.
Sternspiel, Sternschatten.
Ja, fand ich auch super. Ja.
Ich weiß noch, dass im Vorfeld war ich noch so, der nächste Science-Fiction irgendwie, aber ich freue mich drauf, mit dir zu arbeiten. Und dann kam von dir so, nee, der ist wirklich gut, warte mal ab. Und dann habe ich halt irgendwie nochmal vorgelesen und dann haben wir angefangen und ich dachte, boah, Alter, was? Mhm. Der hat für mich so eine unglaublich schöne Welt aufgemacht.
Die Russen können das. Die können das so. Gerade so im Science-Fiction-Bereich sind die, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das schiebt man immer alles den Amis rüber, aber es gibt, oder der Pole ist Stanislav Lem.
Ja, klar, ist ja eigentlich der Begründer.
Ja, auf jeden Fall war er einer der, na gut, der Begründer der Science Fiction ist wahrscheinlich H.P. Lovecraft oder wahrscheinlich noch viel früher. So, aber die sind die Ersten, die so dieses technische Zukunftsdenken so da einfach weitergedacht haben. So.
Und in Literatur gegossen.
Ja, aber eben in in schöne Sprache, in wahrhaftige Sprache. Das können die schon. Und der Lukjanenko, der kann das, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht mehr lese.
Ja, was ist da los? Ich würde super gerne...
Ja, weil die alle den unterschätzen. Die unterschätzen den. Ach, dann lassen sie irgendwelche Leute damit üben, anstatt das einfach... Oder vielleicht verkauft es sich auch nicht so gut, ja. Mhm. So aber bloß weil sich was nicht gut verkauft, ist es noch lange nicht schlecht.
Nee, also wie gesagt, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe ja wirklich so 150, 160 Bücher oder so gemacht, locker. Mhm. Und das ist gehört zu meinen Top 10.
Unbedingt.
Okay. Unbedingt.
Mhm. Ja.
Also natürlich auch, weil es super matcht. Also der Text, die Story mit dir, weil du bist ja tatsächlich für mich eine der Referenzen, wenn es um Pausen geht. Ich finde, kaum einer beherrscht das Nicht-Sagen in einem Hörbuch so gut wie du. Also ja. Das die Pausen, es geht gar nicht um Absatzpausen oder Szenenwechselpausen, ja, sondern es geht um...
Das habe ich aber auch von
beim Mikrofon schon mal gehört. Du bist von einem inneren Gedankengang zu einer äußerlichen Handlung zum Beispiel. Da vergeht dir etwas.
Ja.
Du bist irgendwie, du denkst irgendwie an deine verflossene Liebe, bla bla bla. Ja. Ich ging weiter. So, und das ist ein Transfer, der da stattfindet und den nimmst du mit und der ist perfekt. Es ist immer so dieses, ich habe immer Zeit, dem Gedanken kurz nachzuhängen und dann wieder mit dir zu folgen in die jetzt physische
Ich verstehe, was du meinst.
Handlung.
Ja. Aber das passiert, glaube ich, durch dieses filmische Lesen.
Wollte ich gerade sagen, das ist
damit gekoppelt. Weil du ja weißt, du kannst nicht sofort antworten,
ja.
Wenn jemand irgendwas, du brauchst ja, dein Gehirn braucht ja eine Weile, um was zu denken.
Ja.
Und
wenn du es in Echtzeit tust, ist alles gemacht.
Quasi. Absolut, aber es ist natürlich eine Stille, die entsteht, die trotzdem gefüllt sein muss, nämlich genau mit diesem Gedanken. Aber das ist ja was, das ist immer das mein Reden, wenn Leute fragen, wie synchronisieren wir so. Es ist doch, ich war jetzt nicht auf einer Schauspielschule, habe allerdings wirklich viel gelernt und ich kann nur sagen, man muss das, was zu sagen ist und was dort, man muss es denken. Wenn du nicht denkst, was du sagst, ist es nur, es ist leer. Ja. Du musst alles denken. So.
Vielleicht auch fühlen. Ein bisschen?
So, das auch, aber es kommt ja erstmal durchs Denken. Wenn du nicht in deinem Kopf dir die Zeit lässt, das alles zu denken, dann kannst du es auch nicht fühlen. Das Gefühl kommt, wenn es dich berührt, sowieso. Aber du musst dir die Zeit nehmen, nicht einfach Dinge nur zu sagen, weil sie da stehen.
Ja.
Sondern irgendwie mit irgendwas zu füllen. Und das muss man üben. Kann man aber üben. Aber das ist eben schwierig, das wird wenig verlangt. Also ich weiß, von mir wurde es verlangt, auch im Synchron von alten Kollegen, die inzwischen teilweise gar nicht mehr da sind, die mir sagen, denke, was du sagst, Junge. Wo ich mit Anfang 20, ja, ich versuche, ich denke jetzt, ich liebe dich, aber ich denke doch schon und ich sage doch auch schon, bitte, nein, das ist alles noch nicht, was ist denn, sag das nicht einfach so.
Ja.
So, und das ist natürlich diese Stresssituation und diese intensive Arbeit, ja, die bringt dich natürlich weiter. Aber wer arbeitet denn heutzutage mit wem intensiv? Wann hast du denn das letzte Mal erlebt? So eine Situation, wo jemand wirklich darauf besteht, dass jemand das nicht so macht, wie er es macht, sondern anders macht.
Mhm.
So, das habe ich sehr selten.
Aber das eine ist, weil man eine eigene Idee hat jetzt, meinetwegen in der Position der Regie.
Ja, das kommt ja noch dazu, dass die Leute alle so egomäßig drauf sind, dass sie sich gegen eine Regie sogar noch wehren. Oder wenn die Regie dann was sagt, auch noch glauben, sie müssten das in Frage stellen oder so. Das ist ja alles irgendwie, das kenne ich von mir auch. Ja, also, aber letztendlich muss man sich doch auf eine Diskussion einlassen immer und auf eine andere Sichtweise und so. Kann ja nur helfen. So. Und das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, wirklich mit den Leuten auf eine, ich weiß das vom Synchron von einigen Kollegen, die teilweise ein bisschen älter sind als ich, die Schwierigkeiten haben mit jungen Kollegen, die jetzt Anfang 20 sind zum Beispiel, wirklich zu arbeiten, weil die nicht sehr stressresistent sind. Also du weißt dann auch ganz schnell nicht mehr, wie du mit denen, also du kritisierst sie und sagst, das ist jetzt nicht gut, was du machst, du musst das ganz anders machen. Das kommt nicht gut an. Die sind sehr, haben Schwierigkeiten, dann zu sagen, okay, was kann ich denn besser machen? Ich mache ja, wieso? Das ist doch da, also es wird sofort angefangen zu diskutieren, anstatt zu sagen, wieso, was findest du denn, mache ich denn nicht so gut oder besser oder so, ich weiß es nicht, wie
konstruktiv also einfach an der Sache.
Sie sind nicht so von sich überzeugt oder glauben, sie müssten von sich überzeugt sein.
Das vielleicht eher, so, weil so, weil
ja, aber das ist natürlich alle, das ist aber in einem künstlerischen Beruf alle Kacke. Ja. So, und das fragt mich, wie soll beim Drehen gehen, wenn der Regisseur irgendwie, weißt du, so.
Ja.
Da kannst du nicht, da musst du dich drauf verlassen, dass das, was der sagt, dann auch irgendwie stimmt. So. Und das finde ich irgendwie, naja, hat sich ein bisschen verändert, so die Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich davon noch viel aufsaugen durfte. Hm. Weil mir das immer wieder klar macht, es ist nicht immer alles so, wie du denkst.
Ja.
Ich muss los.
Geil. Ja, dann ist er so.
Tut mir leid.
Aber ne, alles gut. Dann, es gibt ja genügend Lesestoffe von dir. Was hätten wir denn jetzt heute von dir bekommen? Dann kann man die Leute nochmal schön traurig machen.
Ich komme nochmal wieder und lese das vor. Ich lese dir das noch ein.
Ah.
Ich lese dir das ein und diesen und kann ich doch irgendwie machen und dir zuschicken.
Ja.
Oder?
Oder du nimmst es auf, wenn du jetzt
im Studio
bist.
Ja.
Dann pflegen wir das ein.
Dann,
weil du hast doch noch ein paar Wochen Zeit, bis es, genau.
So, dann lese ich dir das im Hörbuchstudio einfach mit ein. Dann machst du wieder ein Kundera.
Yeah.
Und hier auf dem iPad habe ich Pan Aroma. Kennst du das?
Hallo? Das ist nicht dein Ernst.
Ja.
Das willst du lesen. Das darf, oh, das willst du jetzt.
Den Anfang.
Das musst du mit mir machen. Dann musst du dazu kommen. Das ist, ja, das war mein erstes, mit 15, 16, erstes Buch, glaube ich, wo ich dachte, geil, sowas gibt's.
Sowas kann man schreiben?
Sowas kann man schreiben?
Das ist Rock'n'Roll.
Oder?
Hingeschrieben.
Ja. Wobei, mein Lieblingsbuch von ihm ist Salomes siebter Schleier. Hast du das
gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen.
Okay. Wärmste Empfehlung.
Ne?
Salomes
siebter Schleier.
Mein absolutes Highlight von ihm.
Ich bin, aber
ja.
Panorama lese ich ab und zu, ich sag mal, einmal im Jahr lese ich das aus Hygienegründen, um wieder, wir lesen da so viel Scheiße auch manchmal vor. Mhm. Ich brauche manchmal Sachen, oder Kundera ist jetzt ist ziemlich populär. Ich hab dann nur gedacht, aber das ist halt ein Buch, was mich sehr bewegt hat zu einer bestimmten Zeit. Die Langsamkeit.
Mhm.
Das hat mit Thailand zu tun. Und der ist ein Beobachter. Oh, der kann Leute beobachten und sieht, was sie denken und so. Ist völlig abgefahren.
Du willst beides für uns einlesen,
ne? Ich wollte von dem einen...
Zwei Seiten.
Ich glaube, das hier sind vier Seiten und bei Panorama sind ja nur die ersten zwei Seiten eigentlich interessant, wo man weiß, ah, okay.
Ja, alles klar, dann lieferst du das nach.
Das würde ich gerne tun.
Ja.
Wenn ich darf.
Das du. Wir gehen ungewöhnliche Wege in diesem Podcast. Alles gut, alles machbar.
Ja.
Hervorragend. Hast du erreicht?
Nee.
Danke, dass du da warst, David.
Gerne, ich komme gerne wieder.
Ich nehme dich beim Wort.
Ja, kann sein, dass es ein bisschen dauert, aber ich komme.
J.
Aus.
Tschüss.
Milan Kundera. Die Langsamkeit. Wir hatten Lust, den Abend und die Nacht in einem Schloss zu verbringen. In Frankreich sind viele zu Hotels geworden. Ein grünes Geviert, verloren in einem hässlichen Raum ohne Grün, ein kleines Stück Alleen, Bäume, Vögel inmitten eines unendlichen Straßennetzes. Ich fahre und beobachte im Rückspiegel hinter mir einen Wagen. Das kleine Licht links blinkt und der ganze Wagen strahlt Wellen der Ungeduld aus. Der Fahrer wartet auf die Gelegenheit, mich zu überholen. Er lauert auf diesen Moment wie ein Raubvogel auf einen Spatz. Vera, meine Frau, sagt zu mir, alle 50 Minuten stirbt auf Frankreichs Straßen ein Mensch. Schau sie dir an, all diese Verrückten, die an uns vorbeifahren. Es sind dieselben, die so ungemein vorsichtig sein können, wenn auf der Straße vor ihren Augen eine alte Frau ausgeraubt wird. Wie kommt es, dass sie keine Angst haben, wenn sie am Steuer sitzen? Was soll ich antworten? Vielleicht Folgendes. Der über sein Motorrad gebeugte Mensch kann sich nur auf die gegenwärtige Sekunde seines Fluges konzentrieren. Er klammert sich an ein sowohl von der Vergangenheit als auch von der Zukunft abgeschnittenes Fragment der Zeit. Er ist der Kontinuität der Zeit entrissen. Er steht außerhalb der Zeit. Anders gesagt, er befindet sich in einem Augenblick der Ekstase. In diesem Zustand weiß er nichts von seinem Alter, nichts von seiner Frau, nichts von seinen Kindern, nichts von seinen Sorgen. Und er hat keine Angst, wenn er losfährt, denn die Quelle der Angst liegt in der Zukunft, und wer von der Zukunft befreit ist, hat nichts zu befürchten. Die Geschwindigkeit ist die Form der Ekstase, mit der die technische Revolution den Menschen beschenkt hat. Im Gegensatz zum Motorradfahrer ist der Läufer stets in seinem Körper anwesend, unaufhörlich gezwungen, an seine Blasen, seine Atemlosigkeit zu denken. Beim Laufen spürt er sein Gewicht, sein Alter, mehr denn je ist er sich seiner selbst und seiner Lebenszeit bewusst. Alles wird anders, wenn der Mensch die Macht der Geschwindigkeit auf eine Maschine überträgt. Von dem Moment an ist sein Körper aus dem Spiel und ergibt sich einer Geschwindigkeit hin, die unkörperlich, immateriell ist. Reine Geschwindigkeit, Geschwindigkeit an sich, Geschwindigkeitsekstase. Eine seltsame Allianz, die kalte Unpersönlichkeit der Technik und die Flammen der Ekstase. Ich erinnere mich an eine Amerikanerin, eine Art Apparatschik der Erotik, die mir vor 30 Jahren mit gestrenger und enthusiastischer Miene eine eiskalt-theoretische Lektion über die sexuelle Befreiung erteilt hat. Das Wort, das in ihrer Rede am häufigsten vorkam, war das Wort Orgasmus. Ich hatte gezählt, 43 Mal. Der Kult des Orgasmus, der auf das sexuelle Leben projizierte puritanische Utilitarismus, Leistungsfähigkeit kontra Muße, Reduktion des Geschlechtsaktes auf ein Hindernis, das es so rasch wie möglich zu überwinden gilt, um zu einer ekstatischen Explosion zu gelangen, dem einzig wahren Ziel der Liebe und des Universums. Weshalb ist das Vergnügen an der Langsamkeit verschwunden? Ach, wo sind sie, die Flaneure von einst? Wo sind sie, die faulen Burschen der Volkslieder, diese Vagabunden, die gemächlich von einer Mühle zur anderen zogen und unter freiem Himmel schliefen? Sind sie mit den Feldwegen, den Wiesen und den Lichtungen mit der Natur verschwunden? Ein tschechisches Sprichwort beschreibt ihren süßen Müßiggang mit einer Metapher. Sie schauen dem lieben Gott ins Fenster. Wer dem lieben Gott ins Fenster schaut, langweilt sich nicht, er ist glücklich. In unserer Welt ist der Müßiggang zur Untätigkeit geworden, und das ist etwas ganz anderes. Der Untätige ist frustriert, er langweilt sich, ist beständig auf der Suche nach der Bewegung, die ihm fehlt. Ich schaue in den Rückspiegel, immer noch derselbe Wagen, der mich wegen des Gegenverkehrs nicht überholen kann. Neben dem Fahrer sitzt eine Frau. Warum erzählt der Mann ihr nicht etwas Lustiges? Warum legt er ihr nicht die Hand aufs Knie? Stattdessen verflucht er den Autofahrer vor ihm, der nicht schnell genug fährt. Und die Frau denkt auch nicht daran, den Fahrer mit der Hand zu berühren. Sie fährt geistig mit und verflucht mich ebenfalls. Und ich denke an jene andere Reise von Paris zu einem Landschloss, die vor mehr als 200 Jahren stattgefunden hat, die Reise von Madame de T. und dem jungen Chevalier, der sie begleitete. Es ist das erste Mal, dass sie so nahe beisammen sind, und die unbeschreiblich sinnliche Atmosphäre, die sie umgibt, entsteht gerade aus der Langsamkeit des Rhythmus. Von der Bewegung der Kutsche geschaukelt, berühren die beiden Körper sich, zuerst unwissentlich, dann wissentlich, und die Geschichte nimmt ihren Lauf.
Was, das ist ein super Typ. Gott, schreibt der geil. Das ist ja unfassbar. Meine Fresse, wie der das beobachtet mit der, was die Frau da in dem Auto. Boah, abgefahren. Ja. Sie fährt mit und verflucht ihn ebenfalls, oder? Oder hier, dieser Satz, den muss man sich ja übers Bett knallen. Wo, welcher ist denn hier? Die Quelle der Angst. Wenn er losfährt, die Quelle der Angst liegt in der Zukunft und wer von der Zukunft befreit ist, hat nichts zu befürchten. Meine Güte, Junge, was ist mit dir los?
Das war David Nathan und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit.
Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei
Hörgestalten.
Hörgestalten.